redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zur Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein sich zusammensetzen und über Wissenschaft plaudern und das ohne jeglichen wissenschaftlichen Anspruch mit Florian Freistetter
und Holger Klein.
Hallo. Wie geht's deinem Buch? Bist du schon Millionär geworden?
Ja, fast. Also die ersten Nullen sind schon da, es fehlen noch ein paar hinten dran. Aber nee, das Buch ist gerade erst raus, also da wird sich noch zeigen, was damit passiert. Also jetzt kommt dann nochmal die Buchmesse, vielleicht fällt es da noch ein paar Leuten auf. Mhm. Und dann hoffe ich mal, dass dann irgendwie ab und zu mal die ganzen Journalisten, die sich eins bestellt haben, dann auch mal irgendwie eine Rezension drüber schreiben. Also das wird dann hoffentlich so langsam mal anlaufen.
Kriegst du denn da eigentlich exakte Zahlen, so wöchentlich, wie viel sich da verkauft hat oder sowas?
Vermutlich könnte ich das beim Verlag fragen, aber normalerweise ist es so üblich, dass du bei Büchern, ist es eigentlich üblich, dass du quasi einmal im Jahr eine Abrechnung kriegst. Also das wird einmal im Jahr wird abgerechnet am Ende des Jahres, wo du dann eben deinen Anteil bekommst und dann eben auch aufgeschrieben wird, so und so viele Exemplare verkauft, so und so viel als E-Book, dann irgendwie hier eine Lizenz nach Spanien verkauft, hier eine Hörbuchlizenz verkauft und so weiter. Das wird quasi halt einmal im Jahr am Ende abgerechnet.
Das heißt, du weißt erst am Ende des Jahres, ob du über den Vorschuss, den du vermutlich gekriegt hast, hinaus noch irgendwas bekommst vom Verlag.
Ja, also ich könnte das nachfragen, wenn ich es genau wissen wollen würde. Wenn das Buch jetzt dann irgendwie der Mega-Bestseller wird, dann merke ich das auch so vorher, wenn dann irgendwo der schon überall in den, auf den Bücherstapeln in der Bücherläden rumliegt und so weiter. Also man würde schon merken, wenn das Buch ein Bestseller werde, das verpasst man nicht.
Wie viel Zeit gibt sich so ein Verlag eigentlich um Bestseller draus zu machen?
Da müsstest du mal mit Leuten vom Verlag reden. Also ich denke, dass das, wenn, ich glaube, das wird vorher geplant, ob das jetzt ein Bestseller werden soll oder nicht. Denn natürlich kannst du schon mal, je nachdem, wie viel PR du da im Vorhinein draufschmeißt, das kommt dann raus, wenn du irgendwie zum Beispiel in der Verlagsankündigung, es gibt ja Verlagsankündigung, jeder Verlag schickt dann die Buchhändler sein Programm raus im Frühjahr und im Herbst, wo drin steht, das kommt neu bei uns und so weiter. Und da steht dann oft schon drin, zum Beispiel hier bei diesem Buch hat eine ganzseitige Anzeigenkampagne in FAZ und Süddeutsche und Spiegel und Startauflage 100.000 Exemplare und große Lesetour und so weiter. Und wenn das schon mal drin steht, dann denken sich die Buchhändler auch, okay, gut, das scheint etwas zu sein, das wird viel PR kriegen, da bestellen wir auch gleich viel davon. Das heißt, wenn quasi der Verlag, soweit ich das ist quasi meine Hypothese, die durch kein irgendwie gerade das Wissen getrübt ist.
Klingt aber sehr plausibel nach so einem sich selbst verstärkenden Mechanismus. Ne?
Also der Verlag sucht sich halt aus, welche Bücher er jetzt quasi für bestsellerfähig hält und die macht er dann zu einem Bestseller. Weil wie gesagt, du brauchst ihn anschauen, wenn die ist ja in den Buchläden genauso, da hast du quasi immer die Bücher, die halt irgendwie stapelweise gleich am Eingang stehen oder die Bestsellerlisten, die Bestseller-Ecken und so weiter. Das sind dann halt quasi dann auch die, das was dort liegt, das, was die Thalia-Empfehlung des Monats ist und so weiter, das wird halt ein Bestseller. Das heißt, ich glaube, jetzt zu sagen, dass jetzt irgendwie was Bestseller ist und was nicht, jetzt überhaupt nicht mit dem Inhalt zu tun hat, wäre vermutlich zu viel. Aber es kann, glaube ich, doch sehr viel über die Verlage und Händler gesteuert werden, was jetzt quasi ein Bestseller wird und was nicht.
Kümmern wir uns um wichtigere Dinge als Bestseller. Fang du doch mal an, was hast du mitgebracht?
Ich habe viel mitgebracht,
echt
aber am
viel?
Besten.
Oh, gut. Ja, ich habe diesmal nicht so viel, weil irgendwie fand ich es ein bisschen mau. So, mich hat nicht so viel angesprungen an Themen die letzten
Tage. Also, was ganz, ganz aktuell ist, ich weiß nicht, hast du am Sonntag Kosmos gesehen?
Nee.
Da haben wir letztes Mal darüber diskutiert.
Nee,
die Neuauflage von der alten 1980er-Jahre-Serie von Carl Sagan. Und die ist jetzt am Sonntag die erste Folge gelaufen mit Neil Tyson. Mhm. Auch schon im Deutsch. Also das ist ja im Amerikanischen auf Fox gelaufen und da läuft dann auch noch auf National Geographic und läuft auch in Deutsch auf den deutschen Ablegern von Fox und National Geographic, also Pay-TV, aber da läuft es zumindest. Ich habe es auf Englisch gesehen, im Original. Und ja, ich weiß nicht, also die
bist du enttäuscht worden, weil du hast ja riesige Erwartungen
gehabt? Überhaupt nicht. Okay. Also ich habe viele, im Internet haben viele rumgemeckert, also erstaunlich viele haben, zumindest in meiner Filterblase, haben gesagt, ja, und alles sagt ja so Hollywood-Kino und Hollywood-Spezialeffekte und ja, wie gesagt, im Wesentlichen, es ist nicht so wie früher, war halt so der
naja,
der Tenor.
Aber ich glaube, wenn Carl Sagan diese Effekte hätte haben können, hätte er die auch genommen, oder?
Ja, natürlich, aber das ist halt das Ding. Also das sind ja auch nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe von Kosmos war ja auch damals schon nicht. Das ist ja nicht irgendwie was für die Astronomie-Nerds, damit sie da neue aktuelle Forschungsergebnisse kriegen, sondern das ist im Prinzip groß, fett mit viel Trubel und Feuerwerk. zu zeigen, wie faszinierend und beeindruckend das Universum ist. Mhm. Und das ist eine Zielgruppe, sind quasi eben die Leute, die noch nie mit Wissenschaft zu tun gehabt haben. Ich meine, das Ding läuft ja auch irgendwie Sonntagabend nach Family Guy auf Fox und nicht irgendwo im staatlichen Bildungsfernsehen oder sonst wo. Mhm. Das heißt, insofern habe ich mit diesen ganzen Spezialeffekten da überhaupt keine Probleme. Ich meine, ein Kritikpunkt war, dass die Effekte jetzt teilweise zu billig waren, was ich auch irgendwie, dass halt die echten astronomischen Bilder besser wären als die Spezialeffekte, was ich aber nicht fand. Ich fand da natürlich besser machen kann man es immer und ist auch immer eine Geschmacksfrage, aber ich fand zum Beispiel einige Sachen, wo die da irgendwie über den großen roten Fleck und im Jupiter und dann auch in den großen roten Fleck reingeflogen sind, quasi so virtuell. Das war, fand ich wirklich beeindruckend, die Effekte. Mhm. Und dann gab es noch, es gibt immer so Animationssequenzen dazwischen. Ja, so früher beim klassischen Segeln, da bin ich erinnert, in der ersten Folge, da gab es ja so geschichtliche Rückblicke mit Kepler und Eratosthenes und so weiter, mhm, die dann aber da gespielt waren, also geschauspielert waren. Und solche historischen Rückblicke gibt es jetzt auch in der neuen Serie, nur die sind halt gezeichnet, animiert. Also so jetzt nicht ganz so im South Park-Style, aber eben auch nicht im hochentwickelten Pixar-Disney-Style, sondern halt so ein bisschen, ja, ich fand halt so normal animiert halt. Und das war halt auch vielen zu billig. Und aber wie gesagt, ich weiß nicht, ich kann die Kritik irgendwie, das ist halt so dieses, ja, wie soll ich es nennen, halt irgendwie, dieses immer, ja, das ist, es ist nicht so wie früher und überhaupt hätte alles, es ist halt, ja, nee, ich verstehe halt einfach nicht, mir fehlen die Worte, um diese Kritik zu verstehen. Also das,
ja, das ist aber immer so, also das ist, wenn irgendetwas irgendwie ersetzt wird oder verändert wird, gibt es immer Kritik, weil es halt nicht so ist wie früher. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler psychologischer Vorgang, der mit der sogenannten Comfort Zone zu tun hat, also der Summe an Dingen und Eindrücken und Wegen und Verhaltensweisen, die so sehr in deinem Gehirn verankert sind, dass sie Routinen darstellen, also dass du nicht mehr darüber nachdenkst, dass es ist, wie es ist und dass du dich verhältst, wie du dich verhältst. Und immer in dem Moment, wo diese Comfortzone erschüttert wird, also wo da irgendwas rausgenommen oder was neu reingetan wird, kommt halt dieser Effekt, dass der Mensch ja im Prinzip das Neue und Ungewohnte fürchtet. Das heißt, du fühlst dich sofort unwohl in dieser Comfortzone und das passiert halt natürlich, wenn eine alte Serie neu aufgelegt wird. Das gehört halt nicht dahin. Das ist halt genauso, als würde ich dich aus deiner Wohnung, genau, oder ich nehme dich aus deiner Wohnung raus und stell dich in eine andere Wohnung und mach's dunkel und sage so, und jetzt finde im Dunkeln den Lichtschalter. Das ist so ein ähnliches Ding.
Und ich glaube, ein weiteres Problem ist auch, dass, wie gesagt, das Zielgruppenproblem und dann auch die unterschiedliche Auffassung, wie Wissenschaftsvermittlung zu erfolgen hat. Mhm. Da ist ja auch gerade in Deutschland noch so, dass eben das Wissenschaftsvermittlung, das muss ernst sein, das muss seriös sein, da muss irgendwie, das muss schwer sein, kompliziert sein, weil sonst ist es nichts. Wenn es irgendwie nicht kompliziert ist, dann ist es keine vernünftige Wissenschaft. Dieses Feeling ist bei uns noch so und das spiegelt sich oft auch bei uns noch in der Wissenschaftsberichterstattung den Wissenschaftsvermittlung wieder. Und
nicht
die Amerikaner.
Nur da, nicht nur da. Guck dir deutsche Filme an, insbesondere im Fernsehen. Immer ein erhobener Zeigefinger. Also ja, wir sind auch nicht in der Lage, spannende Filme zu machen.
Tatort zum Beispiel. Ja.
Hast du das am Sonntag gesehen? Das war
nee, ich hab aufgehört, den Tatort zu gucken. Ich habe zwischenzeitlich mal so ein Projekt gehabt. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Tatort gesehen, bis letztes Jahr im Sommer, glaube ich. Ja. Und dann hatte ich an meinem Blog dieses Tatort-Wissenschaftsprojekt, wo ich eine Zeit lang irgendwie im Tatort geguckt habe und dann immer jetzt nicht die Wissenschaft des Tatorts erklärt habe, sondern halt irgendwie einfach erklärt habe, wo überall in dem, was die Tatort-Heinis machen, da Wissenschaft vorkommt. Wenn der irgendwie, keine Ahnung, jetzt mit seinem Auto durch die Gegend fährt, was dann genau die Rollreibung erklärt oder sonst irgendwas, ja. Also halt ich möchte gerne meinen Leserkreis erweitern. Das heißt, das geht nur, wenn ich irgendwas mache, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, was aber ganz viele andere machen. Und ich habe noch nie in meinem Leben Tatort geguckt und wusste aber, dass ganz viele andere Tatort gucken. Mhm. Und dann habe ich das eben gemacht und es lief ganz interessant, aber einerseits war es mühsam, weil ich habe bin überhaupt nicht klargekommen mit dem Tatort. Das ist immer dieses ganze, also ein, zwei waren dabei, die spannend waren, aber das war immer nur diese ganze moralisierende Dings da drin und immer die persönlichen Probleme der Kommissare, die da breit gewalzt würden und dann irgendwie war gerade noch mal 10 Minuten Zeit, am Ende den Fall zu klären, weil die vorher so lange mit ihren privaten, familiären Problemen rumgeeiert haben und ja, also dieser ganze, ja nee, du hast recht, deutsches Fernsehen, ja. Und dann hat sich die ARD auch noch beschwert, weil irgendwie angeblich mein Logo dem Tatort-Logo zu ähnlich gesehen hat und habe ich nicht ganz bleiben lassen.
Die haben sich, die haben sich beschwert. Die haben mir angerufen und gesagt, hier, so geht's nicht.
Ja, so ungefähr. Also, die waren sehr, sehr freundlich. Also, die hätte man natürlich auch gleich mit Anwalt kommen können, aber die hat einfach irgendwie, das war so eine Mitarbeiterin, die hat halt bei mir, hat sich meine Telefonnummer über über Signblocks, über den Chefredakteur besorgt, hat dann bei mir angerufen und dann mir gesagt eben, dass mein Logo, dass ich eh schon, weil ich ja weiß, dass sowas nicht gern gesehen wird und gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass ich eh schon extrem verfremdet habe. Es war halt einfach nur der Schrift irgendwie Tatort Wissenschaft, in einem, nicht in diesem Fadenkreuz. Das Fadenkreuz habe ich zu einem Koordinatensystem umgewandelt. Ja, also im Prinzip ein Koordinatensystem mit zwei konzentrischen Kreisen rundherum und da schon eine Vitata-Wissenschaft drin oder so. Und ja, das war ihnen halt zu ähnlich und wegen Markenschutz.
Gott, und ey, dass die sich dann so krampfen müssen.
Ja,
anstatt froh zu sein, dass es Menschen gibt, die sich damit irgendwie weitergehend beschäftigen und vielleicht damit auch die Marke ein wenig in die Welt raustragen.
Ja, aber da das ich Tatort eh so auf die Nerven gegangen ist, habe ich dann das Projekt dann bleiben lassen. Also
ja.
Das ist quasi hier, die Frindwissenschaft ist quasi jetzt der Ersatz für Tatortwissenschaft. Also ziemlich kurz, nachdem ich das Tatortwissenschaft aufgehört habe, habe ich damit hier mit Frindwissenschaft angefangen. Also
Das ist
jetzt quasi mein Tatort.
Tatortersatz.
Genau.
Ja, da ruft bald die ARD bei mir an und sagt, ja, so nicht, Freundchen.
Genau.
Das
ist halt, hast du recht, dass das irgendwie nicht nur in der Wissenschaft ist, sondern auch generell auch im deutschen Film, dieser Drang zu dem, dass nur das, was kompliziert ist, ist was wert. Und es darf nicht simpel und einfach sein. Und das sehen die Amerikaner halt ganz anders. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum hier, weil ich weiß, dass in den USA von den Stimmen, die ich dort gehört habe, da kam das eigentlich ziemlich gut an, die Kosmos-Serie. Das waren eigentlich hauptsächlich irgendwie deutsche Astronomen, deutsche Blogger und so weiter, wo ich die Kritik gelesen habe. Und das ist vielleicht auch wirklich eben das, dass eben denen das quasi einfach zu wenig schwer ist.
Zu wenig deutsch.
Genau. Können wir ja Till Schweiger machen lassen, die deutsche Version von Kosmos.
Ja, versteht nur keiner ein Wort und hinterher brennt alles.
genau. Ja, ja.
Aber wo du Film sagst, also Moment, du hast gesagt, Kosmos, also viel Kritik an Kosmos, hat es sich denn gelohnt? Also will man das gucken?
Macht das Spaß? Ich hab heute in meinem Blog eine kurze Rezension drüber geschrieben und ich fand's wirklich wunderbar. Also es macht das, was Kosmos damals auch gemacht hat. Also damals hat Kosmos begeistert, hat diese Faszination vermittelt, hat vermittelt, wie schön im Prinzip. Also es geht ja nicht darum, irgendwie die großartige Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu ermitteln, also zu erklären, wie Wissenschaft jetzt irgendwie praktisch ist, warum welche Geräte man bauen kann, sondern irgendwie Kosmos war ja irgendwas, was wirklich so die Schönheit des Universums, die Schönheit der Wissenschaft, die Freude am Erkennen des Universums vermittelt hat. Mhm. Und das macht das neue Kosmos ganz genauso. Also ich war wirklich, ich fand's wunderbar, ich war begeistert.
Ja, und wo du Film sagst, fällt mir spontan ein. Ich war die Tage am Geoforschungszentrum in Potsdam. Und zwar für den Resonator-Podcast. Also da fahre ich
immer zu. Die Folge habe ich schon gehört, oder?
Weiß ich nicht. Also das ist eigentlich, also es gibt ja immer zwei Folgen von jedem Helmholtz-Zentrum. Eine kurze, eine lange. In der kurzen ist es meistens so, dass irgendwie Pressesprecher kurz erklären, was denn dieses Zentrum so macht und wie viele Leute da arbeiten und so. Ne? Also so einen allgemeinen Überblick. Wir wollten halt immer vermeiden, mit so den Geschäftsführern und der Leitungsebene zu reden, weil die ja gerne auch so politisch engagiert sind. Und dann immer so Politgebabbel machen die ganze Zeit. Also haben wir versucht, das weitestgehend zu vermeiden. Bis jetzt beim Geoforschungszentrum, das ist uns nicht gelungen. Da wollte dann unbedingt der Chef, also Leiter des Zentrums, wollte dann unbedingt was sagen. Habe ich auch schon gedacht, so, boah, jetzt wird's schlimm, ey, da musst du hinterher ganz viel schneiden, weil der so staatstragendes Zeug daherfaselt. Naja, machst du halt ein Viertelstündchen, dann gehst du nach Hause. Hab mich da hingesetzt, der hat angefangen zu reden und aus dem Viertelstündchen ist eine anderthalb Stunden Sendung geworden.
Ja, doch, die habe ich gehört, die
habe
ich
heute, glaube ich, zu Ende gehört. Weil der Typ so spannendes Zeug erzählt hat die ganze Zeit über Geoforschung. Und darin hat er nämlich einen erwähnt, und jetzt, das war jetzt die Einleitung, wo ich eigentlich hin wollte, darin hat er eine Sache erwähnt, und zwar Ernst von Rebeur-Paschwitz. Der Typ war Seismologe. Wahrscheinlich sogar einer der ersten Seismologen, die überhaupt hier irgendwie in der Gegend unterwegs waren. Der hat, kurz den Unterlagen hier gucken, 1889 hat er ein Erdbeben aufgezeichnet, das in Tokio stattgefunden hat. Und zwar das Seismographen, also das damals noch Seismometer, in Potsdam stehen gehabt und in Wilhelmshaven. Und der hat 1889 halt dieses Erdbeben in Tokio, in Potsdam und Wilhelmshaven registriert und damit im Grunde so den Grundstein der seismografischen Forschung oder seismologischen Forschung gelegt. Und der Typ ist extrem interessant, weil das so ein vollkommen wahnsinniger Wissenschaftler. Tuberkulose gekriegt, trotzdem immer weiter gearbeitet, mit 35 gestorben. Also so eine richtige Heldengeschichte irgendwie. Und als ich den gegoogelt habe für die Shownotes, habe ich eine Doku gefunden über den. Also eine Doku über Ribber Paschwitz und halt die die Seismologie.
Das klingt cool,
und ja. Erdbebenforschung. Und die Doku ist auf Vimeo anzugucken, also ist da kostenlos. Mhm. Dreiviertel Stunde lang, heißt A Man of Science. Kannst aber dann auch hinterher in den Shownotes zu unserer Sendung kannst du das dann auch sehen. Aber macht Spaß. Also ist wirklich, man lernt auch was über Erdbebenforschung und wie das alles so geht und ja.
Ich habe die Folge gehört. Ich muss dann immer dabei, ihr habt ja immer geredet über den Untergrund und die Nutzung des Untergrunds und so weiter. Ja. Da musste jemand irgendwie das Foucault'sche Pendel denken.
Stimmt.
Und auch diese Geheimorganisation da, die tellurischen Ströme im Untergrund übernutzt.
Die Ströme lenkt,
ja, genau. Da dachte ich mir, wer weiß, was du schon wieder treibst. Also.
Stimmt, Foucault'sche Pendel muss man auch mal nochmal lesen. Wenn man die ersten 100 Seiten so hinter sich hat, ist das ein richtig lustiges Buch.
Es ist ich finde das Beste von Eco. Also dann danach hat er stark nachgelassen. Also das ganze neue Kram von ihm, der reißt mich ja nicht mehr vom Hocker. Also der war eher zu gekünstelt. Vor allem das letzte Buch oder das vorletzte, weißt du, das gelesen hat, der jüdische Friedhof oder der Friedhof in Prag.
Also, nee, habe ich nicht gelesen.
Das habe ich irgendwie, es ist ein wahnsinnig, also da geht es halt sehr historisch, da geht es eben quasi um die ganzen Verschwörungstheorien, um die Protokolle der Weisen von Zion und so weiter. Und es ist von der Ausgangsthese, also es ist ziemlich gut, weil jeder Satz, der in diesem Buch gesagt wird, jede Aussage, die irgendeiner macht, ist historisch belegt. Das heißt, es gibt einen, nur die Hauptperson, ist diesen Superfälscher, der irgendwie die ganzen Verschwörungstheorien da strickt und baut, der ist fiktiv, aber alle anderen Personen sind real und alles, was diese Personen sagen, ist dokumentarisch historisch belegt. Das heißt, es muss ein Wahnsinnsaufwand gewesen sein, für Eco das zu schreiben, aber ohne irgendwelche akademischen Kenntnisse kann man es kaum fast vernünftig lesen, und ich habe es irgendwie nach der Hälfte auch weggelegt, weil das irgendwie...
Inwiefern akademische Kenntnisse? Weil das Buch habe ich hier liegen, ich habe es nur noch nicht gelesen.
Ja, es ist halt sehr, sehr mühsam, weil da wirklich vermutlich wahnsinnig viele nämlich Anspielungen drin sind und wirklich halt irgendwie viel, dadurch, dass das eben alles belegt. Also ich denke, kann mir denken, jemand, ein Historiker, der da weiß, wer die Typen sind und wann die was wo gesagt haben, der wird da viel Spaß damit haben. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, ich fand es einfach extrem mühsam. Weil natürlich, du nimmst natürlich, also wenn du jetzt so machst wie Eco und nur die historisch belegten Sätze nimmst, dann nimmst du natürlich auch viel Freiheit als Autor, die du normalerweise benutzen kannst, um die Geschichte halt halbwegs lesbar zu machen.
Ja.
Und das fehlt halt dann da. Also, wie gesagt, das ist durchaus, wenn du halt irgendwie so diese ganzen Verschwörungstheorie-Kram und alles irgendwie da so verstehst, dann bist du eigentlich mit dem Foucault'schen Pendel besser dran. Also, das ist halt das gleiche Thema, ist aber wesentlich lockerer als in dieses neue Buch. Also, ich finde halt wirklich nach, der Name der Rose war gut, Foucault'sche Pendel, ja. Und was danach kam, das eine, das wie ist das? Baudolino, das war
auch
noch gut.
Ja, das habe ich auch nicht gelesen. Der hat so einige Essays geschrieben, die ich ganz lustig fand. So, ja, wie man mit einem Fisch verreist und so.
Das ist ein wunderbares Buch.
Die Karte des Reiches im Maßstab 1:1 fand ich auch sehr
schön. Wie man einen Pornofilm erkennt, und das ist ein wunderbares Ding. Ja, das ist ein tolles. Die kurzen Sachen sind auch gut, ja. Aber wo waren wir? Wie kommen wir jetzt auf Eco?
Keine Ahnung, aber wo wir bei Büchern sind, hast du eigentlich mal von Neal Stephenson die barocke Trilogie gelesen?
Ja, natürlich. Sogar zweimal. Die ist wunderbar.
Das ist toll.
Kann ich auch empfehlen.
Sind das eigentlich Jungsbücher? Ich habe das schon häufiger Mädchen empfohlen, aber die fanden das irgendwie nicht so cool.
Keine Ahnung, ich überlege gerade, wenn ich kenne. Ich glaube, ich habe es von einem Mädchen empfohlen bekommen.
Ah ja, dann sind es auch Mädchenbücher.
Ja, also ich glaube nicht, dass das irgendwie, da ist ja auch jede Menge Sex und Liebe und weiß Gott was drin, was klassischerweise irgendwie ein Mädchenbuch sein soll. Also nee, also es ist ein Buch für alle. Das war auch meine Weihnachtsbuchempfehlung dieses Jahr, glaube ich.
Wir kamen übrigens dahin über Erdbebenforschung, das Foucault'sche Pendel.
Richtig, genau. Also genau. Da wollte ich dir was erzählen. Warst du schon mal in Beringia?
Nee.
Weil wir beim Untergrund sind.
Ich wollte gerade sagen, wo ist das? Ist das ein Ort oder ist das...
Nee, das ist weg. Beringia ist weg. Ein versunkener Kontinent. Du weißt ja, dass die Menschen sind ja aus Afrika nach Europa, Asien und so weiter gewandert, also die Frühmenschen. Und dann irgendwann nach... Amerika gekommen, und zwar über Alaska, über, also Russland, Sibirien, Alaska. Über
die
Alaska.
Beringstraße, die damals noch keine Straße war.
Genau, Beringstraße, Beringia.
Ja,
genau. Und da war quasi, man stellt sich diese Landbrücke, die damals noch vorhanden war und so weiter, da stellt man sich irgendwie so ein bisschen so ein dünnes Stückchen Land, wo man da irgendwie so langsam quasi dich drüber trapst vor. Und dann ist man drüben, aber jetzt gibt es halt irgendwie diverse neue Untersuchungen, die zeigen, dass halt in Beringia jetzt eben, dass es nicht nur einfach so eine Landbrücke war, über die man halt irgendwie drüber ging und dann ist man drüben, sondern dass es wirklich eine große, ausgedehnte Region war. Also nicht nur einfach so ein dünner Streifen Land da oben, sondern wirklich eine ordentliche Ecke, also wirklich ein großes Gebiet, wo die Menschen auch gelebt haben. Also das weiß man auch aus
mitochondrialen Untersuchungen. Die haben das nicht nur als Passage benutzt, sondern haben sich so langsam vorwärts bewegt.
Und wie gesagt, die sind auch geblieben. Also das war halt irgendwie wesentlich ausgedehnt, auch nach Norden und Süden runter ausgedehnt, dieser Bereich, der da eben über dem Meeresspiegel lag. Das war wie gesagt, in der Eiszeit, da war ja jede Menge Eis gebunden und deswegen war der Meeresspiegel tiefer. Und du kannst dem aus mitochondrialer DNA kannst du herausfinden, dass eben die amerikanischen Ureinwohner, die haben sich quasi vor knapp 25.000 Jahren getrennt vom Rest der Menschen. Und archäologisch kannst du aber erst zeigen, dass die erst vor 15.000 Jahren angekommen sind in Amerika. Das heißt, in der Zwischenzeit müssen die irgendwo anders gewesen sein. 10.000 Jahre. Ja. Und das ist jetzt eben dieses Beringia. Dass man auch irgendwie zeigen kann, dass das aus diversen Bohrungen, die man da gemacht hat und nämlich in anderen Untersuchungen, dass dort eben zumindest im Winter war es schweinekalt, logischerweise, wie sonst auch, aber im Sommer war es so warm wie sonst auch. Das heißt, man konnte dort wirklich leben und das haben die offensichtlich gemacht dort. Und dann ist irgendwann halt, war dann die Eiszeit vorbei, Wasser ist, Meeresspiegel ist angestiegen, die Gletscher sind geschmolzen und dann konnten sie rüber, weil die Gletscher weg waren und zweitens mussten sie rüber, weil ihr Land versunken ist. Das heißt, dann sind die vermutlich dann eben rüber nach Amerika eingewandert.
Haben die ja auch irgendwelche Artefakte gefunden oder wie kommen die darauf?
Also das ist das Problem. Also wie gesagt gemeint, es müsste theoretisch Artefakte geben, aber die sind natürlich irgendwie unter Meer. Das heißt, die zu finden ist natürlich schwer bis unmöglich. Das waren halt wirklich genetische Untersuchungen, wo man sagen muss, okay, dass es eben die gibt, dass die eben da irgendwo gewesen sein müssen und dann eben verschiedene so Bohrungen und so weiter, die gezeigt haben, dass halt da überall mal Land war vor nicht allzu langer Zeit.
Bleiben wir im Wasser. Weißt du, was ein Auftriebsgebiet ist?
Gebiet, das nach oben treibt?
Also das andere kommt nach oben? Auftriebsgebiete sind, da geht es um Ozeane. Auftriebsgebiete sind Bereiche, die gibt große und kleine. Auftriebsgebiete zeichnen sich halt dadurch aus, dass Wasser aus tieferen Schichten hochsteigt. An die Oberfläche und dahin, wo Licht ist. Und das Wasser in den tieferen Schichten ist halt nährstoffreicher.
Warum gerade dahin, wo Licht ist?
Weil oben Licht ist.
Achso, da gut, Licht ist immer oben.
Ja, das ist jetzt keine Kausalität.
Also. Ja, dachte ich mir gerade. Es hat mich gewundert, dass das Wasser zum Licht geht.
Das, Wasser geht zum Licht. Es hat nämlich nicht nur ein Gedächtnis, sondern einen Willen. Das steigt halt einfach auf. Und in tiefen Schichten ist Wasser nährstoffreicher. Das kühlt dann, steigt auf, wird dann erwärmt und irgendwie reichert sich dann da oben das Oberflächenwasser mit Sauerstoff an und macht dann Artenreichtum. Und ein so ein Auftrittsgebiet gibt's von Namibia. Und da hat die Wissenschaft jetzt festgestellt, also ein paar Leibniz-Forscher waren, die sich das angeguckt haben, die haben gesehen, dass die Artenzusammensetzung da im Oberflächenwasser von Namibia sich rapide ändert. Da verschwinden nämlich die Sardinen und die Sardellen.
Ja. Okay.
Preisfrage, was ist der Unterschied zwischen einer Sardine und einer Sardelle?
Ich esse gerne Sardinen. Ich weiß nicht, ob ich gerne Sardellen esse.
Es sind beides Heringe und die Sardellen sind kleiner.
Aha, okay.
Jetzt gerade sind ein paar Biologen tot umgefallen, weil es, glaube ich, noch andere Merkmale gibt. Aber ja, beides Heringe, Sardellen sind kleiner. Nee, und zwar gab es früher, vor einigen Jahren halt, viele Sardinen- und Sardellenschwärme da, weil das Wasser halt so nährstoffreich war. Und die sind verschwunden und dann haben sie es zuerst auf die Überfischung geschoben, haben dann aber festgestellt, dass Namibia neuerdings die Fischerei reguliert und das auch sehr effizient macht. Und zwar so effizient, dass eigentlich die Sardinenpopulationen sich längst hätten erholen müssen, haben sie aber nicht. Und dann haben sie halt nachgeguckt, was da das Problem sein könnte. Und die haben gefunden, dass es zunehmend sauerstoffarme Zonen in diesen Auftriebsgebieten gibt. Und die Fischlarven, also die Sardinen, Sardellenlarven, sind nicht kräftig genug, um aus eigener Kraft aus diesen sauerstoffarmen Bereichen rauszuschwimmen und verenden da in Massen sozusagen. Was dann wiederum Auswirkungen auf den Rest der Nahrungskette hat, weil dann nämlich die größeren Fische, so Thunfisch, Lachs, Vögel, dann auch die Fischerei, also der Mensch auch, da in Mitleidenschaft gezogen wird. Und
wie kommt das?
Also das wissen sie noch nicht genau. Es gibt halt nur die Vermutung, dass der Klimawandel eine Strömungsänderung herbeigeführt hat.
Und das ist ja nicht so weit hergeholt. Das genau, passiert, das weiß man ja.
Dadurch halt die sauerstoffarmen Regionen befördert werden. Und sie rechnen auch damit, dass das auch in den anderen großen Auftriebsgebieten der Erde passiert. Wo gibt's die? Australien war eins und habe ich vergessen. Und was dazu passt, jetzt Achtung, Teaser, wieder Resonator-Podcast-Teaser. Ich habe nämlich kürzlich mit einem gesprochen, der am IPP-Sachstandsbericht beteiligt ist, also am Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Ja, weißt schon.
IPCC, glaube ich, oder?
Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, so, das war's. IPCC-Sachstandsbericht. Und da gibt's einen spannenden Punkt drin. Also da ist halt kaum was Neues steht da drin. Also lauter Binsenweisheiten, die wir alle wissen. Und ein interessanter Punkt ist aber, dass der Klimawandel nicht unmittelbar fürs Artensterben verantwortlich ist.
Nee, das würde mich jetzt auch überraschen, weil er quasi die Tiere, die gibt's ja, die einen, dann werden die einen weniger, werden die anderen mehr. Also das ist ja, ich denke, da gibt's genug, die sich dann irgendwie dann halt noch kurzfristig anpassen. Also das würde mich wundern, wenn da müssen nämlich keine Ahnung, die Ozeane umkippen oder sowas. Das hat die Arten
aussterben. Ja gut, klar, in den Ozeanen, aber da ging's jetzt um Land vor allen Dingen, also die Landbevölkerung sozusagen. Mhm.
Warum sollte der Klimawandel
also Artensterben verursachen? Ich habe schon häufig gehört, dass das heißt so, ja, und weil das wärmer wird, dann sterben da die Arten, weil die finden dann halt keinen Lebensraum mehr und können halt nicht schnell genug, weil der Klimawandel so schnell geht, können sie ja, halt nicht schnell genug in gemäßigtere Zonen wandern.
Ja, nee, aber bis eine Art stirbt, das dauert, da braucht es ein bisschen mehr. Also ja. das aber gut, ich bin
nicht
als Biologen nichts erzählen, was ich nicht weiß.
Also. Jedenfalls haben sie dann auch gesagt, hier, also Klimawandel macht kein Artensterben, der begünstigt das allenfalls und selbst das ist noch nicht so sicher. Was viel stärker fürs Artensterben verantwortlich ist, sind halt regionale und lokale Ereignisse, wie beispielsweise Städtebau und solche Sachen.
Genau, also das Ding, wenn es eine Stadt gibt, die ist noch viel schöner als der Klimawandel ist in der Stadt.
Dass
die
weil so durch eine Stadt kann eine Art nicht hindurchwandern. Die bleibt dann irgendwann hängen und dann ist halt südlich der Stadt sozusagen. Ja. Ist es zu warm, dann möchte die Art gerne nach Norden wandern. Klappt aber nicht richtig. Ja, weil die Stadt dazwischen ist oder sonst irgendwas dazwischen halt ist. Aber hauptsächlich Kulturräume scheinen da wohl
ein großes Problem. Mit Regenwald abgeholzt wird und ganz so ein Kram. Also das
sowas, genau.
Ja.
Und das Lustigste fand ich, also ich bin gespannt, also die Sendung ist noch nicht veröffentlicht, die kommt Ende des Monats raus. Er sagte, die am besten wandern können, die Arten, die am besten wandern können und am weitesten kommen und am längsten überleben, sind die Schnecken.
Ist ja schön.
Ja, okay. Habe ich auch nicht mit gerechnet.
Ja, die machen sich keinen Stress. Die schaffen das vielleicht so.
Ich mache jetzt Werbung für den Resonator die ganze Zeit, weil je mehr Leute das hören, desto länger wird mein Auftrag verlängert.
Ja, mach nur. Das ist eine gute Sendung. Weil du gerade vom Klimawandel sprichst, der Tiere umbringt. Ich habe hier noch eine schöne Meldung vom Klimawandel, der Tiere wieder zum Leben erweckt oder Lebewesen oder sowas ähnliches wie Lebewesen
zum Leben erweckt. Eingefrorene Aliens.
Genau, nein, russische Riesenviren. Genau. Ich vermute, du hast die Schlagzeile mitbekommen, die da in der letzten Zeit immer noch die Medien gegen.
Hast du das gerade? Ich dachte, du machst gerade Scherz.
Nein, das ist eine wunderbare, die Meldung ist schon ein paar Tage alt. Das sind halt irgendwie die Riesenviren aus Russland sind im Permafrostboden aufgetaut und wieder zum Leben erweckt worden. Ja, 300.000 Jahre alt, bisher unbekannte Viren, so groß wie Bakterien. Und die haben sie wieder geschafft, die haben sie in irgendwelche Amöben gesteckt und jetzt leben die Dinger wieder.
Entschuldige, russische Riesenviren.
Genau.
Wie groß sind die? Die sind jetzt nicht also Tennisball große.
Genau, ja, die hoppeln da so durch die Gegend, durch die Tiger, ja genau, und fressen Rentiere. Nee, die sind so, was steht hier? 1,5 Mikrometer, also 0,001 Millimeter, was jetzt klein ist, aber für ein Virus doch durchaus recht groß, also so groß wie Bakterien. Also manche Viren, solche großen Viren hat man auch schon vorher entdeckt gehabt, aber eben. Das war hier eine Art, die halt wirklich, die haben sie irgendwann im Permafrostboden irgendwie rausgeholt, aufgetaut, dann ins Labor gegeben mit irgendwelchen Amöben und dann haben sich die Viren wieder vermehrt. Und das ist natürlich, einerseits ist das cool, weil man wäre so ein neues Lebewesen.
Neue ja, aber so fangen halt Horrorfilme an, ne?
Genau. Es steht auch hier zumindest den Artikel, den ich gerade vor mir habe, aus einer österreichischen Zeitung, steht, die Forscher lassen auch mit einer Warnung aufhorchen. Das Auftauen des Permafrosts in der Arktis könnte weitere unbekannte Viren freisetzen, die gefährlich werden könnten.
Ist das realistisch? Kannst du das einschätzen?
Naja, dass das Zeug auftaut, ist realistisch. Dass da Viren drin sind, da scheint mir auch nicht. Naja, es kommt darauf an. Das ist, da müsste man echt mal nämlich so einen Epidemiologen oder sonst oder einen Virenkunde fragen. Aber theoretisch müsste das also erscheint mir zumindest nicht unplausibel, dass da halt irgendwelche Viren, die halt vor 10.000 Jahren irgendwo rumgehüpft sind, gegen die wir halt heute keine Abwehrkräfte mehr haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendwie da das Eis taut und dann wir alle wie die Fliegen tot umfallen oder sowas. Das glaube ich nicht.
Obwohl es natürlich auch extrem lustig wäre. Also ich fände es zwar prinzipiell doof, nicht mehr zu leben, weil Leben eigentlich ganz cool ist. Aber ich finde es doch total lustig, wenn wir, dumm gelaufen, Leute, wir sterben jetzt alle.
Ich kommt hier im Sommer im Hollywood oder sowas mal gucken.
Genau. Ich würde mich, glaube ich, echt amüsieren dabei.
Ja, aber es hat, wie gesagt, das klingt zwar irgendwie der russische Riesenvirus, klingt zwar absurd, aber ist ein tatsächlicher, also es heißt irgendwie, offiziell heißt es nicht russischer Riesenvirus, sondern irgendwie Pandora-Virus, was auch nicht viel besser klingt. Aber stimmt. Das ist halt dem Pandora-Virus.
Da müsste noch irgendwie eine römische Zahl dahinter, dass das irgendwie noch dramatisch ist. Pandora 5 oder so.
Weißt also warte, ich kann dir vorstellen, der Artikel heißt 30,000-year-old distant relative of giant icosahedral DNA viruses with a Pandora-Virus morphology. Also ist nicht ganz so dramatisch, aber
schade.
Kriegt Hollywood dann sicherlich noch hin.
Ja, mit Sicherheit. Also irgendwas kriegen die da explodieren.
Ja, aber kommt halt alles aus dem Untergrund. Mit den tellurischen Strömen. Also da bahnt sich was an im Untergrund.
Die tellurischen Ströme, ich schreibe die mal in die Shownotes.
Genau. Diese ganze Chemtrail-Scheiß, das ist nur Ablenkung. Ja,
das
ist
natürlich, es geht eigentlich nur um die tellurischen Ströme.
Genau, in Wirklichkeit sind die Dinge alle unter uns. Ja, da oben, die Chemtrails und so weiter, UFOs, alles Theater. Das wahre Unheil lauert unter uns.
Genau, das wahre Unheil kommt von unten. Habe ich hier irgendwas Passendes dazu? Nee, Mist, keine goldene Moderationsbrücke. Ich habe was von oben. In New York wird am 8. Mai, am 8. Mai? Das Datum kommt mir gerade unplausibel vor, Weltraumschrott versteigert.
Ja, und die hatte ich auch in meiner Liste.
Die hast du auch auf deiner Liste? Ja. Dann erzähl du es, weil ich weiß, 8. Mai?
Ich habe das nur aufgeschrieben, weil ich es cool fand, dass du da irgendwie, kannst du da irgendwie einen Mondrover kaufen?
Genau.
Und vermutlich einen, der nicht hingeflogen ist, weil ich glaube kaum, dass die ihn zurückgeholt haben. Einen Raumanzug.
Na und noch viel mehr, auch alte Teleskope, also wirklich so 200 Jahre alte Teleskope, Aufnäher, irgendwelche Originaldokumente versteigern sie da.
Ja, aber dann muss man nach New York, oder? Oder man muss Geld haben auf jeden Fall.
Muss Geld haben.
Wer hat das schon?
Ich glaube, die Preise, die da so aufgerufen waren, ich habe keinen Preis unter vierstellig Dollar gesehen, also mehrere tausend Dollar.
Ja, ich habe es da gerade irgendwie aufgemacht, die schauen alle schön aus, die Teleskope, aber... Ja, nur um die irgendwo hinzustellen, so viel Geld habe ich da leider nicht dafür.
Ja, aber
the first man in space, das hätte ich gern.
Ja. Man muss
first nicht woman in space, the first person to contact. Das ist aber wirklich cool.
Ja, das ist cooles Zeug.
Kostet auch nur 1.500 Dollar.
Ja, das geht doch. Ne, das ist das Startgebot, ne?
Ja, die Hörer von Fringe verschenken doch immer gern Sachen.
Genau, schenkt uns doch mal was. Zum Beispiel einen Mondrover.
Genau. Und apropos verschenken, ich möchte mich bedanken. Ich habe irgendwie zwei Pakete bekommen, die vermutlich hier über diese Sendung kamen, nehme ich mal an. Ich habe mich bei meinen anderen Kanälen schon bedankt. Sag ich auch nochmal danke. Eins war ein tolles Buch über den Asteroideneinschlag. Dann war noch ein Buch und eine DVD. Und ein Paket habe ich nicht bekommen. Das kam irgendwie an, als ich weg war. Und dann hat es die Post irgendwie 7 Tage aufgehoben und dann wieder zurückgeschickt.
Und du hast immer noch nicht herausgefunden, was es war?
Nee, ich habe keine Ahnung, wer das war oder was es war. Also es geht dorthin wieder, wo es hergekommen ist. Also wenn es hier jemand irgendwie was mir geschickt hat, was nicht das Buch von Arthur C. Clarke war und nicht die DVD Paradise Shop oder so ähnlich, fällt mir gar nicht ein, und irgendwas anderes, dann ist es nicht angekommen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, wenn bei Amazon was zurückkommt oder sowas oder wo immer es herkam, aber ich habe es nicht bekommen. Also tut mir leid, sonst hätte ich mich auch vermutlich gefreut und bedankt darüber.
Ich habe heute eins aus dem, das ist vermutlich auch im Nachgang dann zur Wissenschaft passiert, ich habe heute aus der Packstation gezogen, ein Geschenk auch, The Extraterrestrial Life Debate.
Ach das.
Ja, das ist Michael J. Crow. Ja.
Das, wie gesagt, es ist halt keine leichte Lektüre, aber auf jeden Fall sehr interessante Lektüre.
Ja, ich werde mal gucken. Also ich bin gespannt, wann ich Muße finde, mich da mal reinzuwühlen. Das ist ja.
Also ich habe, du bist das vielleicht noch ein bisschen mehr gewohnt als ich. Also da ist halt viel dieses ganze theologische, philosophische Texte, irgendwie so mittelalterliche Philosophen, die lesen sich halt nicht so, lesen sich auch nicht unbedingt packender als die Philosophen der Gegenwart. Aber es ist halt sehr interessant, wenn du da liest, was die alles geglaubt haben damals irgendwie, wo der eine irgendwie erzählt, dass die Astronomen irgendwie auf Kometen durchs Universum fliegen und sich dann immer gegenseitig irgendwie die Planeten beobachten. Und es sind wunderbare Geschichten drin über Galileo und irgendwelche obskuren religiösen Theorien. Also das macht echt Spaß, wenn man die Zeit hat, sich da wirklich reinzuhängen.
Es gibt einen Philosophen, den ich kürzlich, ist auch, glaube ich, irgendwie, ich glaube, letzten Sommer habe ich den gelesen, der sich sehr, sehr gut liest. Markus Gabriel heißt er und hat ein Buch geschrieben, Warum es die Welt nicht gibt.
Das habe ich im Buchladen liegen gesehen und mir gedacht, das klingt interessant, aber ich habe es irgendwie noch nicht geschafft. Aus irgendeinem Grund hat es mich immer abgeschreckt, aber ich weiß nicht mehr warum.
Das hat echt Spaß gemacht. Das Problem ist, ich habe irgendwie, also jetzt nicht, ich könnte das jetzt nicht reproduzieren, was ich da an Erkenntnis gewonnen habe. Es gibt einen Podcast, da wird er ausführlich interviewt. Da brauchst du es nicht zu lesen oder zumindest deine Thesen kriegst du dann mal mit.
Dann mache ich das mal, ja.
Und zwar heißt der Podcast Alles, was der Fall ist. Das ist genau eine Folge von erschienen und die ist mit Markus Gabriel.
Also, okay, immerhin. Das gucke ich mir mal an. Doch, höre ich mir mal an. Mal schauen, das klingt interessant.
Ja, das ist echt nett.
Ja, aber vermutlich werden wir, ja, also das sind zwar echt alles tolle Sachen mit dieser Auktion, aber es werden wohl andere Menschen sein, die das bekommen, nicht ich.
Ja, ich sowieso nicht. Also, oder ich erst recht nicht, muss man dann sagen. Ne? Wusstest du eigentlich, dass Hartz-IV-Empfänger nicht faul sind?
Echt? Und die stinken auch nicht, oder was?
Das weiß ich nicht, das ist nicht untersucht worden. Also bisher ist nur untersucht worden, ob Harzer asozialer sind als alle anderen. Also ne, faul und unmotiviert und bla. Heißt es ja immer, ne? Vor allen Dingen so im
Sozialschmarotzer.
Sozialschmarotzer, genau.
Aus dem Ausland noch dazu.
Sozialschmarotzer aus dem Ausland.
Ich habe immer gedacht, wenn es mal nicht klappt hier mit meiner Arbeit, dann kriege ich zumindest Hartz IV in Deutschland. Aber ich habe gecheckt irgendwie, dass ich jetzt als Österreicher kriege ich das gar nicht, habe ich gemerkt irgendwie.
Ja, echt nicht?
Also, glaube ich nicht. Es gab eine Diskussion mit Rumänien, dass die jetzt
ja, irgendwie aber du bist
das
ja Österreicher.
Das ja,
ist zwar auch ein Balkanland. Also du
nee, aber ich habe das mir schon. Ich glaube, ich würde das gar nicht kriegen. Also ja, Pech muss ich. Kann ich nicht Sozialschmarotzen.
Na, dieselben Leute, die sich Gedanken über die Rumänen machen und die Sozialschmarotzenden Österreicher, machen sich wahrscheinlich auch Gedanken darüber, dass Harzer, also Hartz-IV-Empfänger, faul und unmotiviert, bla sind und sowas. Stellt sich raus, jetzt erst, hat dann mal jemand nachgeguckt, ob das auch wirklich so ist. Da stellt sich dann raus, sie sind halt nicht faul und nicht weniger motiviert. Und das ist die Ruhr-Uni in Bochum ist hingegangen und hat einen Fragebogen ausfüllen lassen. Der Fragebogen heißt, sehr spannendes Ding, Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung.
Okay.
So heißt dieser Fragebogen. Und das ist, wo habe ich hier meine Notizen? Da. Das ist ein Test, also ist so einer von diesen psychologischen Standardtests. Es gibt ja so Testdatenbanken, da kannst du halt hingehen, kannst dir irgendwelche psychologischen Tests rausziehen, die schon mal sauber designt worden sind und da dann neue Tests mitmachen, also mit neuen Probanden und sowas. Und diesen Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung, den kannst du halt immer wieder anwenden. Ist halt ein Testverfahren, wo nur berufsbezogene, darum heißt es auch so, Persönlichkeitsmerkmale abgefragt werden aus so größeren Bereichen, also berufliche Orientierung, Arbeitsverhalten, soziale Kompetenz und psychische Konstitution wird da abgefragt. Und das haben sie halt verteilt an über 400 Probanden, haben sie das Ding ausprobiert und haben halt rausgefunden, dass es praktisch keine Veränderungen gibt oder kein wie nennt man das denn? Also keinen Nachteil den Angestellten gegenüber. Das Einzige, wo die Arbeitslosen schlechter abschneiden, ist bei Teamorientierung, Führungsmotivation und Wettbewerbsorientierung. Und das ist jetzt wahrscheinlich dann auch wieder eine Binse, warum das so ist, nämlich weil sie es gar nicht kennen.
Genau, klar. Also es ist zwar irgendwie klar, dass Vorteile irgendwie der Arbeitslose sind, faul und so weiter, aber ja. ich habe das sowieso nie plausibel gefunden. Ich meine jetzt irgendwie, der Schluss dahinter wäre oder die Motivation dahinter ist ja, dass die Menschen quasi arbeitslos sind, weil sie faul sind. Also das quasi, die wollen keinen Job, sondern wollen sich lieber irgendwie halt vom Staat aushalten lassen. Wenn du dir anschaust, irgendwie, was du für als Harzer kriegst und was du da alles für Scheiße ertragen musst, ich meine, da musst du nicht faul sein, um das freiwillig zu ertragen, da musst du irgendwie bescheuert sein, um das freiwillig zu ertragen.
Das Problem ist halt, jeder kennt einen, der freiwillig auf Harz ist, oder zumindest viele kennen so jemanden. Ich kenne einen, der war auch mal, weiß ich nicht wie lang, aber der war halt clever genug, das System dann auch zu seinem Vorteil zu nutzen. Da hat er doch gesagt, ja, ich habe einfach gerade keinen Bock, arbeiten zu gehen. Ich nehme halt die Kohle da vom Amt. Der hat dann irgendwie noch eine Wohnung im Ausland besessen, von der niemand wusste.
Klar, also wenn der was anderes
dazu konnte. Und, ja, genau. Und das hat schon ganz gut funktioniert. Und das Problem ist halt, dass es an jedem Stammtisch mindestens einen gibt, der so jemanden kennt. Und daraus leitet dann der ganze Stammtisch sofort ab, dass alle so sind. Und das ist halt nicht so. Ne?
Also was ich mir oft denke, ist diese ganze Diskussion, die da immer ist, mit Arbeitslosengeld 2, bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Ich denke, es ist immer das bedingungsloses Grundeinkommen, das ist ja, dass das quasi dieses Vorurteil ja noch weiter schüren, dass halt irgendwie
ja.
dann.
Nee, dann geht ja keiner mehr arbeiten.
Genau. Das ist ja das, ich denke, man müsste es irgendwie, mit der Wissenschaft zum Beispiel ist es üblich, dass du dir irgendwie alle paar Jahre halt irgendwie so eine Art Sabbatjahr heißt, das irgendwie nehmen kannst. Wo du einfach sagst, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr, mache ich irgendwas anderes. Ich fahre irgendwie nach irgendwo anders hin und mache jetzt irgendwas anderes, weil ich was Neues lernen will. Mhm. Ich denke mal, es wäre cool, wenn du quasi jetzt hier sagst, jeder, der halt irgendwie hier in Deutschland lebt und arbeitet oder gemeldet ist oder sonst irgendwie, hat zum Beispiel alle 10 Jahre für ein Jahr oder irgendeine andere Konvention, aber alle 10 Jahre ein Jahr Anspruch, was tun zu dürfen, was er will. Das heißt, dann kriegt er für das eine Jahr, bekommt man vom Staat Geld, und zwar jetzt nicht irgendwie nur so ein Almosen wie bei Hartz, sondern wirklich Geld, dass du halt halbwegs vernünftig leben kannst. Mhm. Und in dem einen Jahr kannst du probieren, was anderes zu machen. Kannst du sagen, okay, ich habe immer schon das machen wollen, ich wollte immer schon irgendwie Plastikblumensträuße übers Internet verkaufen und das probiere ich jetzt mal aus. Oder ich wollte immer schon mal einen Roman schreiben, das probiere ich jetzt aus. Oder ich wollte mir hier den Laden aufbauen oder das lernen.
Ist das nicht sogar in Österreich?
Das weiß ich gar nicht.
Ich meine, mich daran zu erinnern, dass es in Österreich irgendeine Regelung gibt, dass du zumindest, ich glaube, das betrifft hauptsächlich
den öffentlichen Dienst. War das Holland oder sowas?
Nee, ich meine Österreich, dass du 5 Jahre lang arbeiten gehst und nur, also 4/5 deines Einkommens hast, um dann im 5. Jahr dasselbe Einkommen zu haben, ohne dass du arbeiten gehst. Irgendwie sowas
gab es damit. Es war schon, wenn jeder Mensch quasi kein bedingungsloses Grundeinkommen oder sonst irgendwas, dann einfach alle 10 Jahre oder alle 5 Jahre, je nachdem, kannst du irgendwie noch diskutieren drüber. Mhm. Aber dass du halt einfach nach gewissen Zeitraum einen Anspruch hast, was Neues zu tun. Und dann in
oder
dieser
halt
Zeit.
Auch nix.
Oder halt auch nichts, ja. Dass du einfach, aber dass zumindest irgendwie einfach mal ein Jahr lang oder für einen gewissen Zeitraum abgesichert bist, dass du halt mal was tun kannst, was nicht irgendwie das ist, was du vorher getan hast. Weil das kann ich mir denken, das könnte dann auch ein bisschen Wirtschaft fragen, das könnte den Jobmarkt irgendwie ankurbeln, weil da hast du irgendwie mehr Fluktuation oder sowas. Die Leute sind vielleicht eher motiviert, sich weiterzubilden und so weiter. Also ja, ich bin kein Politiker, aber wenn ich einer wäre, würde ich das vorschlagen und dann vermutlich zurücktreten danach. Aber
oder zurückgetreten werden.
Wahrscheinlich, ja, aber ich finde das gut.
Du müsstest natürlich besonders attraktiv sein, um diese Idee dann auch ordentlich zu verbreiten, denn attraktive Männer haben die größten Chancen, Investorengelder abzugreifen. Weil nämlich, ne, Achtung, nicht nur die Idee zählt, ne, gibt ja genug Leute, die sagen, ja, eine gute Idee ist alles, was, also nichts ist mächtiger als, wie war das? Eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Stimmt nicht. Ne? Wenn du attraktiv bist und ein Mann bist, dann geht's dir besser, dann fällt's dir leichter. Das haben sie wieder mal. Ich habe zu viele Notizen hier. Die Harvard Business
School. Ist das jetzt nur auf Männer bezogen oder sind quasi attraktive Männer erfolgreicher als attraktive Frauen?
Attraktive Männer sind erfolgreicher als attraktive Frauen.
Aha, okay.
Das ist ganz interessant. Also die Harvard Business School hat es sich angeguckt, eine Studie gemacht und haben auch mehrere Präsentationen. Also sie haben halt geguckt, wer präsentiert eine Idee vor Risikokapitalgebern und wie groß ist die Bereitschaft der Risikokapitalgeber, das Risiko auch einzugehen. Und es war halt so, dass attraktive Männer wesentlich häufiger Geld von Investoren bekommen hätten als alle anderen. Habe ich gefunden bei alltagsforschung.de, was übrigens auch ein sehr hübsches Blog ist.
Also ich kenne solche Arbeiten, solche ähnlichen, keine Ahnung, Job, also du kriegst irgendwie leichter einen Job, wenn du attraktiv bist oder sonst irgendwas, das egal was dann, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, aber diese ganzen, was die sagen, es zählt nur die inneren Werte und so weiter, das stimmt halt einfach nicht. Also wenn du attraktiver bist, dann hast du es halt in sehr, sehr vielen Dingen sehr viel leichter.
Mhm. Und da zumindest, ne, also wenn es darum geht, jetzt irgendwie ein Unternehmen zu gründen und Risikokapital zu kriegen, schaffen es halt die attraktiven Männer als erste die Kohle abzuliefern. Alltagsforschung.de sagt, das ist auch was, das ist auch so ein Ding, das lernst du im ersten Semester Psychologie, der Halo-Effekt ist ein Heiligenschein-Effekt. Mhm. Ne? Das heißt, du hast einzelne Eigenschaften einer Person, die alles, was diese Person ansonsten noch an Eigenschaften hat und sagt und handelt, überstrahlt. Ja, das heißt, da ist jemand, der sieht total super aus, der kann dir Scheiß erzählen. Du findest das trotzdem super, was er dir erzählt hat. Funktioniert ja auch, gibt ja immer mal wieder so Experimente, wo dann irgendjemand auf so einen Ärztekongress fährt und den ganzen Tag sich vorne hinstellt und im Brustton der Überzeugung kompletten Unsinn erzählt und hinterher alle sagen, dass das einer der interessanteren Vorträge gewesen sei und so.
Super in der Politik einführen. Die können die auch nicht reden, zwar auch noch wahrscheinlich nur scheiße wie die anderen Politiker, aber dann schaut sie zumindest hübsch aus dabei. Also dann ist das für die Bevölkerung zumindest der Unsinn schön anzuschauen.
Ja, und damit auch eine Blogempfehlung, alltagsforschung.de. Schreibt sehr, sehr schön, sehr locker und so, dass man es versteht.
Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen. Das habe ich, ja, ich glaube, das habe ich immer in der Liste drin, ja. Das lohnt sich. Ich überlege gerade, ob ich was Passendes dazu habe. Aber ich habe da, das ist jetzt hier mit, ich habe nur was über, wenn wir schon bei Studien sind, dann machen wir so eine halbgare Überleitung. Studien muss man ja aufschreiben. Mhm. Und anscheinend, das Problem hatte ich nie, fällt vielen Menschen schwer, irgendwas zu schreiben. Also gerade wenn wir jetzt irgendwie, normalerweise ist es, wenn du jetzt irgendwie, wie ich jetzt irgendwie das Schreiben zum Beruf gemacht hast, okay, dann bist du so gewohnt zu schreiben, aber du musst ja auch, selbst wenn du jetzt irgendwie kein, nicht unbedingt so der Schreibende bist, du musst ja selbst wieder jedes, egal ob du ein Studium machst oder Fachhochschule, sonst, du musst immer irgendwelche Hausarbeiten schreiben oder Bachelorarbeiten schreiben oder Masterarbeiten schreiben oder halt dann wissenschaftliche Fachartikel schreiben. Also du musst, egal was du machst, musst du zwingend immer schreiben. Und anscheinend gibt es dieses Ding mit der Schreibblockade, Schreibhemmung. Und das habe ich habe das noch nie gehabt in meinem Leben. Also ich habe immer, ich habe eher keine Schreibblockade. Bei mir ist das eher so eine Schreibunlust. Also ich habe einfach keinen Bock, jetzt irgendwie zu schreiben. Aber wenn ich nämlich dann irgendwie halt, weil das genauso wieder keine Lust hast, irgendwas anderes zu machen. Aber wenn ich dann mal schreibe, dann schreibe ich auch, dann flutscht es auch so dahin. Aber da habe ich es beim ein Interview beim Deutschlandfunk, das ich gehört habe, da hat ein Schreibcoach von der Uni Bremen erklärt, wie man diese Schreibblockade, was man dagegen tun kann. Mhm. Weiß nicht, du studierst ja auch jetzt. Hast du schon geschrieben oder schreibst du noch? Oder?
Naja, ich blogge ja schon ziemlich lange und habe das ja auch mal einige Jahre lang auch für den Hessischen Rundfunk gemacht und da willst du halt abliefern oder musst halt irgendwie regelmäßig abliefern. Und ich hatte das schon häufiger, dass ich da saß und keinen vernünftigen Satz hingekriegt habe.
Also ich meinte jetzt bei deiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit, die du schreibst, ob da.
Nee, da habe ich tatsächlich noch keine Schreibblockade gehabt. Das dauert halt ewig, aber das geht, glaube ich, allen so, dass man, bis man anfängt. Und wenn ich einmal angefangen habe, dann geht das in einem Rutsch durch eigentlich. Also ja, die Blockade habe ich eher da, wo ich wirklich kreativ sein muss.
Ja, also das, da steht im Prinzip, ich weiß nicht, ob es da um Kreativität geht, also da in diesem Interview ging es halt darum, dass man halt, ja, das sind im Prinzip so triviale Ratschläge meiner Meinung nach, dass man halt irgendwie die Dinge der Reihe nach machen soll. Ja, also dass wir jetzt irgendwie zuerst das Material sammeln und dann eine Rohfassung schreiben und dann irgendwie das machen, aber nicht alles durcheinander machen soll. Also das ist irgendwie, weiß ich, das hat auch der Interviewer gefragt, warum muss man das an der Uni eigentlich noch lernen? Das sollte ja nicht schon jeder wissen. Aber anscheinend tut man das nicht, weil vor allem, das meinte dann auch dieser Professor Grings, dass das Schreiben an sich in zumindest in den deutschen Unis nicht wirklich Teil, dass es im Studium nicht vorkommt, dass du nicht lernst, wie du quasi nicht nur, dass du quasi das Schreiben an sich auch noch irgendwie Teil des Studiums sein sollte, was nicht der Fall ist, dass man es einfach irgendwie so nebenbei lernt von den Tutoren oder sowas. Und dass es deshalb für viele anscheinend ein Problem ist, weil dann ist es ja, klar, manchen fällt es leicht, manchen weniger, aber jeder muss es machen. Und da dachte man, weiß nicht, ob das sich mittlerweile geändert hat. Also in Österreich weiß ich, da gab es nichts, was du irgendwie, ja klar, irgendwelche Schreibworkshops hätte es wahrscheinlich schon privat organisiert gegeben, aber im Studium selbst kam sowas überhaupt nicht vor. Ich weiß nicht, ob das hier anders ist mittlerweile, ob man sowas lernt, aber.
Also ich habe sowas noch nie gesehen, aber ich habe mich aber auch noch nie darum bemüht. Aber es ist zumindest stößt das ins selbe Horn wie also die Kritik, die ich an Schulen habe, wo du ja auch nicht wirklich das Lernen lernst. Also du lernst halt an Schulen Stoff und wenn du Glück hast, bringt dir noch jemand das Lernen bei, aber dass dir mal systematisch beigebracht wird, wie man überhaupt lernt. Das habe ich an der Schule auch noch nicht gesehen. Jedenfalls stimmt. Die Schulen, die ich bisher so von innen gesehen habe, hatten das nicht.
Stimmt, hast du recht. Das ist.
Das ist halt so grundlegendes nicht, Handwerkszeug, da denkt wahrscheinlich einfach
niemand. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich das irgendwo schon mal irgendwo zumindest irgendwo diskutiert hätte. Sonst was, aber nee. Ja, es ist ein bisschen. Ich denke mal, ob das Schreiben, ich habe das auch mit den Kollegen immer erlebt, da ging es mit einem Artikel, das war wirklich ein großes Problem für die teilweise. Jetzt wirklich da jetzt irgendwie so einen Artikel zu schreiben, 4-5 Seiten, Fachartikel, da sind die auf irgendwie 1-2 Wochen gesessen und haben sich gequält und gequält und gequält und irgendwie über jeden Satz irgendwie sich quasi rausgewrungen und alles. Und ja, das muss theoretisch auch anders gehen. Selbst wenn man keinen irgendwie, jetzt wenn man jetzt irgendwie nicht unbedingt irgendwie das Schreiben einem liegt, dann muss man das trotzdem. Wenn das Schreiben ist jetzt keine mystische Kunst, das ist im Wesentlichen auch ein Handwerk. Da geht es jetzt nicht irgendwie um hohe Literatur oder sowas, wo man sich da jetzt irgendwie die große Poesie irgendwie finden muss. Und das ist halt einfach im Prinzip etwas, was man genauso wie jedes andere Ding lernen kann. Und das habe ich auch gemerkt. Und ich habe auch nicht, das was jetzt irgendwie schon seit fast, wie lange sind jetzt 8, 6, 7 Jahre irgendwie fast täglich in meinem Blog was schreibe, dann man lernt auch zu schreiben, wenn man gerade keinen Bock hat, und man lernt auch zu schreiben, wenn man nicht gut drauf ist, und dann kommt trotzdem noch was halbwegs Brauchbares raus. Das heißt, das kann man genauso lernen wie alles andere, und dadurch, dass die Dokumentation und die Vermittlung des Wissens so fundamental ist in der Wissenschaft, ist es eigentlich absurd, dass dieses Instrument an der Uni nicht so intensiv gelernt wird, wie es eingesetzt wird.
Ja. Und was du sagst, also das gilt ja eigentlich auch für alles, womit man Probleme hat, und wenn die Probleme nur sporadisch sind, je mehr man es übt, desto leichter fällt es einem halt hinterher. Also
ja.
Und man muss halt jahrelang üben, das ist sowas, was ich ja gelernt habe. Irgendwer hat mal gesagt, es dauert 3 Jahre irgendwas zu lernen, und zwar immer.
Nee,
und ich habe das Gefühl, dass das stimmt.
Überhaupt nicht. Nee. Ja, es kommt drauf an, nicht 3 Jahre, aber es kommt drauf an, du musst halt irgendwie was. Das habe ich auch schon mal gehört, du musst irgendwas so, ich kenne das glaube ich mit 10 Jahren oder sonst irgendwas, aber man muss es einfach machen. Wenn man es lange genug gemacht hat, dann kann man es irgendwann, aber das kann man irgendwie auch, ich glaube nicht, dass du jetzt irgendwie das auf eine gewisse Zahl festmachen kannst. Also das halte ich für Voodoo.
Ach Mann, gönn mir doch mal Voodoo.
Ja, ach dann.
Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch Themen dabei habe. Ich bin ein wenig dünn, ist auch schön. Die attraktiven Männer hatten wir. Ach, Ali Arbia, ein Kollege von dir bei den Science-Blogs.
Ja, den kenne ich ja.
Der hat eine kleine Handreichung geschrieben zum Entschwören von Verschwörungstheorien.
Ja, die habe ich gesehen, die Überschrift. Ich habe es noch nicht geschafft, das zu lesen. So, kannst du mir davon erzählen?
Er arbeitet sich da an so einem Beispiel ab. Und zwar ist das Beispiel, was er genommen hat, dieses Telefonat zwischen Catherine Ashton und jetzt fällt mir der Name nicht ein, dem estnischen Minister. Also es gab ein Telefonat zwischen
Woher soll ich den estnischen Minister kennen?
Naja, ich fange mit dem Prägnanten an. Es gibt doch diese Geschichte von in der Ukraine auf dem Maidan, da haben Scharfschützen Zivilisten umgenietet. So.
Mhm, okay.
Und die Meldung basiert auf einem Telefonat zwischen Catherine Ashton, das ist die EU-Außenkommissarin, und dem estnischen Außenminister Urmas Paet. Die haben halt miteinander telefoniert, und das ist dann ins Netz gefallen, und daraus konnte man halt hören, wenn man das wollte, dass auf dem Maidan Scharfschützen eingesetzt worden sind. Er arbeitet sich halt an dem Ding ab, also so als Fallbeispiel, wie man Verschwörungstheorien oder wie man nicht Verschwörungstheorien anheimfällt, und hat halt so 10 Punkte rausgeholt. Den Inhalt, die Agenda, die Expertise, die da die angebliche Expertise, die die Medien dann verbreiten, weil die finden sich halt immer irgendwen, also die Medien suchen sich ja immer irgendwie Leute, die den Eindruck machen, als hätten sie Ahnung. Dabei haben die gar keine Ahnung, sondern reden halt nur so, als hätten sie Ahnung. Wo wir wieder beim Halo-Effekt wären.
Ja, das ist wirklich so. Die Medien, das merke ich ja selbst auch. Also wenn du einmal in einer Datenbank drin bist, dann wirst du halt immer angerufen, egal ob du jetzt irgendwie irgendwas hast. Also das sind halt die Experten, sind die mit den Medien reden, nicht die sich auskennen.
Naja, und dann, was hat er noch? Die Echtheit, die Absicht, die dahinter steckt, hinter dieser Meldung, die Plausibilität, voreilige Schlüsse, Konsequenzen, die Quelle und die innere Logik.
An der hapert es oft bei den Verschwörungstheorien.
An der hapert es fast immer, ja. Also das, beziehungsweise fallen die so sehr auf sich selbst zurück, diese Verschwörungstheorien, dass das eigentlich das Problem ist. Sie sind halt überlogisch, finde ich immer.
Ja, sie sind nicht überlogisch, sondern sie sind so offen logisch, dass sie jedes beliebige Faktum sofort problemlos integrieren können. Das heißt, die sind immer logisch und daher vollkommen unbrauchbar. Weil etwas, was sie immer alles erklären kann, erklärt gar nichts.
Ja, jetzt habe ich überhaupt nichts mehr. Jetzt musst du mal
gucken,
was du auf der Liste hast. Ich habe nur noch den Scheiß der Woche übrig.
Genau, den würde ich ja sagen. Der Scheiß der Woche, der kann ja auch ein großer Scheiß sein. Also mein Scheiß ist ziemlich groß.
Echt?
Können wir länger drüber reden.
Okay, dann fangen wir mit deinem Scheiß der Woche an.
Ja, am 21. März ist nicht nur Frühlingsanfang, zumindest in diesem Fall ist er gar nicht am 21., sondern irgendwie schon am 20. Aber am 21. März ist der Tag der Astrologie.
Ach du Scheiße.
Ja. die feiern, das machen die Astrologen, feiern das irgendwie. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie, ist jetzt in Österreich, ich glaube in Deutschland ist es auch, ich weiß gar nicht, ob das weltweit ist, aber egal. Ist auf jeden Fall der Tag der Astrologie.
Da feiern dann und, die seriösen Astrologen.
Genau, und rat mal, wo die seriösen Astrologen in Österreich den Tag der Astrologie feiern.
In der Hofburg.
Fast. Im Technischen Museum Wien, was auch ein staatlich gefördertes Museum ist, mit Bildungsauftrag und allem drum und dran. Natürlich ist das wieder so, also ich habe da auch in meinem Blog drüber geschrieben lange. Natürlich, das Museum kann natürlich nichts dafür, denn die vermieten die Räume ja nur und die sind halt irgendwie angemietet worden und die haben da mit dem inhaltlich überhaupt nichts zu tun und so weiter. Aber es läuft jedenfalls darauf hinaus, dass da diese Space-Ausstellung, da läuft gerade so eine angeblich von, habe ich mir erzählen lassen, von Kollegen ziemlich gut gemachte Ausstellung über den Weltraum im Technischen Museum. Mhm. Und jetzt haben die das, ich habe das Ganze auf das Programm angucken bei den Astrologen, da steht bei jedem Planeten steht jetzt ein Astrologe und du kannst da durchgehen und dann erklärt der bei jedem Planeten der Astrologe die Astrologie des Planeten. Und dann gibt es irgendwie Diskussionen, also ein Diskussionsabend, da wird dann irgendwie, da erklärt dir einer, wie die Astrologie, also wie die Planeten dann dafür sorgen, dass Kriege ausbrechen und so weiter. Also mit Politik hat das ja allerdings zu tun oder mit sozialen Dingen, das alles die kleinen Dinge. Also das ist einfach eine Astrologie-Propaganda-Veranstaltung, die sich halt jetzt ihre Seriosität vom Technischen Museum holt. Obwohl, wenn das Museum haben, ich habe auch Kontakt mit den Leuten von da gehabt, die haben ja irgendwie E-Mails geschrieben und in meinem Blog auch einen Kommentar dazu gegeben. Und gesagt, ja, sie haben halt die Räume vermietet. Und in dem Fall ist es ja wieder, das ist alles so verstrickt. Die Astrologen, die das machen, das sind die Astrologen, die in der Wiener Wirtschaftskammer organisiert sind. Ja, also die Astrologie ist eine Dienstleistung und die sind in der Wirtschaftskammer organisiert als Arbeitsgruppe Astrologie. Da gibt es auch noch die ganzen anderen Esoteriker. Und wenn halt dann die Wirtschaftskammer beim Museum anruft und sagt, wir möchten da einen Raum haben, dann kann das Museum anscheinend nicht Nein sagen. Aber wie gesagt, das läuft halt darauf hinaus, dass jetzt einerseits die Astrologen sich durch diesen Auftritt dort wieder ein bisschen Seriosität geholt haben, weil wenn die da schon im Museum auftreten, dann muss da ja was dran sein, dann kann das ja kein Unsinn sein. Und andererseits hat es dazu geführt, dass das Technische Museum Wien jetzt ein bisschen schmutziger ist als vorher.
Ja, und ich verstehe wirklich nicht, dass so ein Museum nicht irgendwelche Sicherheitsmechanismen hat, die verhindern, dass solche Veranstaltungen stattfinden.
Ja, aber das passiert immer wieder. Ich meine, die waren Jahren davor, waren die Astrologen, haben die Dings im Naturhistorischen Museum gefeiert oder sonst wo, ja. Oder auch einmal irgendwie in einem Planetarium. Also das sind halt, die können sich halt einfach einmieten. Das sind halt, darum gibt es auch immer wieder diese Sachen, wenn du irgendwie schaust, da halten Pseudowissenschaftler, die erzählen auf ihrer Homepage, sie haben einen Vortrag an der Uni so und so gehalten. Ja, genau. Wenn du dann nachschaust, haben die halt einfach sich einen Raum dort gemietet und einen Vortrag gehalten. Also da ich weiß auch nicht, warum das so oft passiert, dass halt die Leute, die halt ihre Räumlichkeiten vermieten und das Räumlichkeiten sind, die halt einen gewissen Kontext drumherum haben. Also es ist nicht einfach nur irgendwo ein Veranstaltungsraum, sondern es ist halt ein Raum in der Universität oder ein Raum im Museum und da ist halt ein ganzer Kontext dran. Und dass das halt immer nicht berücksichtigt wird, das verstehe ich nicht. Also,
vielleicht ist den Vermietern dieser Räume der Kontext überhaupt nicht klar.
Ja, also beim Technischen Museum sollte man davon ausgehen, dass die wissen, was der Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie ist. Obwohl, ja, man sollte davon gar nichts ausgehen.
Oder es ist ihnen egal, kann natürlich auch sein, aber das kann eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders sein, dass denen Schnurz ist. Dass eigentlich das, weshalb sie überhaupt existieren, nämlich die Wissenschaft letztendlich dadurch ausgehebelt wird.
Genau, also das ist ja das Museum halt ist ein bisschen egal, auch wenn die selbst sagen, dass sie nichts dafür können und dass sie das ablehnen, das Museum hat halt jetzt Glaubwürdigkeit verloren.
Ja.
Das ist halt meine
das ist genauso wie diese Universitäten, die irgendwelche Esoterik-Studiengänge
anbieten,
wie die Viadrina in Frankfurt an der Oder.
Die kann noch so gut irgendwie einen Französischkurs haben oder sonst irgendwas, oder Physikabteilung oder irgendwie eine diplomatische, internationale Beziehungen, sonst irgendwie. Es können ja noch so tolle Professoren dort sein, wenn jemand kommt und sagt, er hat bei der Viadrina studiert, dann ist das Erste, was ich mir denke, ja, eine Uni, an der du irgendwelchen Esoterik-Scheiß studieren kannst. Also wenn das dazu ist, wenn die das zulassen, dann weiß ich nicht, wie ernst ich den Rest nehmen kann.
Das ist halt das Problem, genau, das strahlt halt aus, ja. Was ist eigentlich aus dieser, in Bayern wollten sie doch irgendwie eine ganze Hochschule, was war das? Das
ist eine Homöopathie-Hochschule, ja, die wird, glaube ich, gegründet. Da wäre mir nichts bekannt, dass das nicht gemacht wird. Weil halt irgendwie die sich irgendwie, ja, die einen sagen, ja, das hat irgendwie, wir erkennen das nur an, und die anderen sagen, ja, weil die das nur anerkennen, erkennen wir das halt auch an, aber wir müssen das nicht bewerten, und irgendwie anscheinend, weiß nicht, gibt es da keine Qualitätskontrolle, die das irgendwie jetzt irgendwie macht. Also wenn die jetzt irgendwo, keine Ahnung, wenn da jetzt irgendwelche Soziologen oder Historiker oder sonst irgendwas die Homöopathie erforschen, als gesellschaftliches Phänomen, dann habe ich ja kein Problem damit.
Oder? Ja, ganz im Gegenteil.
Halt nicht, nicht, wenn das halt, wenn das halt als als wenn die, wenn die quasi die Homöopathie als Lehre ernst genommen wird und die Thesen der Homöopathie als Wissenschaft verkauft werden, das ist halt das Problem dran.
Das
ist halt auf den gleichen Level gestellt wird mit allem anderen, was es nicht ist. Wie gesagt, das ist, wenn die Homöopathie auf dem gleichen Level stehen würde wie die Medizin, dann wäre die Homöopathie Medizin und keine Alternativmedizin.
Ja. Was ich mich auch immer frage, ist, wie kriegen das überhaupt dann so Rektoren von Universitäten? Wie rechtfertigen die das vor sich selbst? Also was sind das für Leute, dass die da sitzen und sagen, naja, nö, dann machen wir jetzt halt mal hier einen Studiengang, dann gibt's jetzt halt einen Master auf irgendwie energetisches Heilen oder Scheißdreck. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man sowas vor sich selbst rechtfertigen kann. Also die sind doch irgendwie auch mal in diesem Wissenschaftsbetrieb dahin gekommen, wo sie sind. Also dass jetzt irgendwer, der irgendwann mal studiert hat, also ne, bei Ärzten hast du das ja sehr gerne, bei Pharmazeuten auch, irgendwann den Überblick verliert und auf einmal irrationalen Systemen anheimfällt und sowas Zeugs für wirksam hält, das kann ich ja noch verstehen, weil ne, weil du vor 20 Jahren mal studiert hast, heißt das ja nicht, dass du grundsätzlich gegen Denkfehler gefeit bist. Aber wenn du die ganze Zeit in diesem Betrieb bist, der eigentlich ja nur aus Denken besteht, aus Wissenschaft besteht, kann ich nicht nachvollziehen, wie man da überhaupt auf die Idee kommen kann,
ich weiß nicht,
ob jemanden wieder in Frankfurt an der Oder nicht einfach zu teeren und zu federn und vom Hof zu jagen.
Ich glaube, das Problem ist halt, dass das wissenschaftliche Arbeit an Universitäten nicht unbedingt identisch sein muss mit der Fähigkeit, das, was die Naturwissenschaft macht. Also der Unterschied zwischen Wissenschaft und Naturwissenschaft. Naturwissenschaft ist das, womit man herausfinden kann, ob, ich sage das mal, Dinge real sind oder nicht real sind. Ja, also wenn jetzt die Philosophen wieder irgendwie in Agonie aufschreien, wenn ich sowas sage, aber ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Ja, also ja. Die Naturwissenschaft untersucht das, was in der Natur real ist, das, was eben nicht weggeht, wenn man aufhört, dran zu glauben, also die reale Natur. Mhm. Und da lernt man halt wirklich Dinge, Aussagen, Thesen auf das hin zu prüfen, ist das wirklich so oder ist es nicht so? Das lernt man in der Naturwissenschaft. Wenn du aber irgendwie in anderen Wissenschaften bist, irgendwie Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften.
Da geht es nicht darum, Thesen zu überprüfen, sondern da geht es darum, ein schlüssiges Argument zu
genau, haben. Genau, da hast du verschiedene Meinungen. Da hast du halt, wie wenn die Soziologen, da sagt der eine das und der andere das. Und im Prinzip können beide Recht haben. Es kann keiner Recht haben. Der eine kann Recht haben, der andere nicht. Sie können beide auf verschiedene Art und Weise Recht haben. Das kann man halt nicht sagen, weil da gibt es halt keine Natur, keine Realität, an der man das Recht haben messen kann. Mhm. Und insofern macht es vielleicht einen Unterschied, ob du halt quasi dein akademisches Leben irgendwie als Naturwissenschaftler verbracht hast und ständig damit konfrontiert bist, Dinge auf ihre Realität zu prüfen oder nicht. Oder ob du halt irgendwie in einem komplett anderen Wissenschaftssystem aufgewachsen bist, wo du halt gewohnt bist, dass halt irgendwie verschiedene Thesen nebeneinander koexistieren können. Und dann, wenn dann jemand, so ein Homöopath oder sowas, der kommt und die halt genau das alles erzählt, ja, da gibt's, wir haben ja nichts gegen die Medizin, wir wollen dann mit der Medizin koexistieren und das sind verschiedene Dinge, die Welt zu betrachten und so weiter. Wenn der mit dem ganzen, diesen ganzen Jargon da ankommt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir das für plausibel halten.
Hm. Ja, stimmt. Das heißt, müssten wir mal darüber diskutieren, was eigentlich an Universitäten gehört und was nicht. Ne? So grundsätzlich.
Ja, also prinzipiell, ich habe auch kein Problem damit, dass man Universitäten halt jetzt irgendwie Dinge beziehungsweise halt die ganzen Nicht-Naturwissenschaften unterrichtet und so weiter. Aber das Problem ist, dass halt im Deutschen all diese Dinge mit dem gleichen Wort bezeichnet werden, ja. Was ja im Englischen meistens nicht so ist. Da ist ja Science ist quasi Naturwissenschaften und Humanities sind die anderen. Ich meine, da gibt es auch schon mittlerweile Vermischungen, aber im Wesentlichen ist da die Trennung noch klarer und im Deutschen eben nicht. Und ich glaube, es ist ein Problem, weil halt alles mit dem gleichen Wort bezeichnet wird, es aber nicht das gleiche ist, gibt es halt Probleme, weil man sich trotzdem das Gleiche erwartet. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie Geisteswissenschaft und Sozialwissenschaften, dass die jetzt irgendwie schlechter oder sonst irgendwas sind, die sind halt einfach nur anders, die funktionieren anders. Und da sie aber mit dem gleichen Wort bezeichnet werden, wie die Naturwissenschaft, kommt es halt zwangsläufig zu Konflikten. Also da ist das Problem, dass man diese Dinge gleich behandelt, obwohl sie nicht gleich sind.
Ja. Es gibt in Frankfurt ein, das ist ein, der so mein Scheiß der Woche, das ist eine Hörereinsendung, hat mich auf app.net einer drauf hingewiesen und zwar der User Numen, schreibt, auf der Suche nach, Zitat, Bildungsurlaub in Frankfurt am Main, stieß ich auf das hier und er stieß auf den sogenannten Frankfurter Ring. Das ist irgendwie ein Verein, der 30 Jahre schon existiert und von einem Geschäftsführer bei der IHK gegründet wurde, ne, womit wir dann auch wieder bei Esoterikern und Wirtschaftsverbänden wären. Und die machen halt so Seminare und da kannst du dann irgendwie, weiß ich, kannst du dich fortbilden auf mannigfaltige Weise. Die laden dann so Referenten ein und dann kannst du dann halt so, ja, und die referieren dann Sachen, beispielsweise. Ich könnte jetzt endlos daraus vorlesen. Erkennen statt therapieren. Heilenergetik und sinnanalytische Aufstellungen. Ja, für schlappe 330 Euro. Ohne Aufstellung ist ein bisschen billiger, kostet nur 280.
Kann man sitzen bleiben, oder wie?
Ich habe keine Ahnung, was ich vermute mal, dass das hier so Familienaufstellungsstoß
ja,
ist.
Ja,
ist hier, ne? Also psychologisch-philosophisch orientierter Beratungsansatz zeigt die Heilenergetik neue Lösungswege für scheinbar unlösbare Fragestellungen auf. Sie ist Teil der modernen Lebensphilosophie und Problemlösungsmethodik, die, ich sage jetzt den Namen nicht, unter dem Dach von Systems of Life zusammengefasst hat. Ja. Sinnanalytische Aufstellungen sind die Familien- bzw. Organisationsaufstellung der Heilenergetik.
So was das heißt wie Geschwurbel.
Ist das ist unglaublich, ne? Aber also wir haben noch mehr. Heilen mit der Farbe der Liebe, kannst du da auch.
Welche Farbe hat denn die Liebe?
Muss ich mal gucken.
Das da muss man das channeln.
Ja, wahrscheinlich muss man das erst channeln. Meine Hände werden von Geistführern gelenkt und ich kann Bilder aus dem Leben der Menschen sehen. Das ist ein bisschen günstiger, kostet nur 15 Euro.
Ja? Und aus dem Fenster gucken, sehe ich auch Bilder aus dem Leben von Menschen.
Du kannst ja auch dein persönliches Aura-Foto erstellen lassen, kostet aber ein 20er extra. Ja? Und da lernst du dann zum Beispiel, warum werden wir krank? Wie gleichen wir Störungen des Energiefeldes aus, bevor sie uns krank machen? Das ist ja auch so ein, ich weiß nicht, kennst du das, eine feinstoffliche Idee?
Ja.
Ja, ja. Das hast du auch schon alles gesehen, ne?
Ja, nur die Farbe der Liebe nicht. Die
möchte ich jetzt okay, wissen. Dann machen wir, es stand nicht dabei, aber wir könnten uns um bioenergetische Heilmeditationen kümmern.
Ja.
Nicht? Bitte helle Kleidung tragen. Finde ich auch schön. Bitte helle Kleidung tragen und 60 Euro zahlen, natürlich. Spontanheilungen seien auch schon aufgetreten.
Ach so, okay, ja. Also spontan halt, ja.
Die treten auch sonst auf. Ne? Dann gibt's natürlich noch eine Ausbildung zum energetischen Geistheiler. Ja, Modul 2, Chakren.
Wenn ich mal nicht Geistheiler höre, dann stelle ich
mitzubringen sind, Achtung, das fand ich besonders schön. Mitzubringen ist eine Einhandroute und ein Vivometer.
Ja,
auch vor Ort erhältlich.
Das klingt irgendwie leicht schweidisch.
Hey, wenn ihr den Scheiß nicht zu Hause habt, dann können wir euch den auch noch hier verkaufen. Das ist echt super.
Immer wenn ich Geistheiler höre, dann ich denke immer an jemanden, der dann irgendwie Gespenster gesund macht. Wie kann ich Gespenster heilen?
Aber arme
wahrscheinlich gibt es das auch. Wahrscheinlich gibt es irgendwo Typen, die irgendwelche kranken Geister heilen, damit dann irgendwie die Häuser nicht mehr verspukt sind oder
sowas. Astralreisen zu 143 Euro hätten die noch anzubieten.
Wohin kann man denn?
Wo immer du hin willst. Und dann hätten wir noch die Heilenergie Magenta.
Ja? Heißt die so?
Oder Höhepunkt ist die Magenta-Einweihung, die Öffnung für die Magenta-Energie. Vielleicht ist das die Heilfarbe, kann natürlich sein. Weil Magenta ist ja eine Farbe. Ist halt nur blöd, wenn du dann in Magenta rumläufst, dann kriegst du es dann nachher von der Telekom abgemahnt.
Ja, außerdem darf ich dann nicht zur Biomeditation.
Genau, weil du helle Kleidung tragen musst.
Ja.
Ach, so
ein Mist. Es erinnert mich an ein Heft. Ich war mal in Heidelberg gewohnt, 2 Jahre lang. Und da bin ich immer irgendwie, da war dieser eine der nächstgelegene Supermarkt, zu dem ich immer gegangen bin, war so ein großer Bio-Supermarkt. Und da war immer so ein schwarzes Brett mit Unmengen Anzeigen und Heften und Werbematerial. Und da war immer ein Heft dabei, Elixier hieß das.
Mhm.
Das habe ich einmal vor Jahren, 3, 4, 5 Jahren, keine Ahnung, ewig lang her verblockt. Da habe ich einmal, das ist ein ganzes Heft, irgendwie 60 Seiten, da steht nur so Scheiß drin. Anzeigen, sonst irgendwas, über die ganzen Sachen, nämlich Leute, die irgendwas gechannelt haben, mit irgendwelchen magnetischen Meister kommuniziert haben, irgendwelche Dimensionstore zu Atlantis geöffnet haben. Ich weiß nicht, ob ich das Heft irgendwo noch habe, aber auf jeden Fall, also den Blogartikel gibt es noch. Der liest sich ungefähr genauso wie das, was du vorgelesen hast. Also das ist wirklich, das ist kompletter Irrsinn.
Ja, die Zeitschrift, die ich da kenne, ist Esotera. Die geben es wenigstens zu. Ich hätte hier aber noch was im Angebot. Für schlappe 15 Euro, der Infoabend kostet 15 Euro, der Workshop kostet 250 Euro. Und zwar ist das die MET-Methode. Die MET-Klopftherapie für Frauen. Das Besondere daran ist, dass damit Ängste, Trauer, Ärger, Scham, Schuld und andere belastende Gefühle sowie hemmende Glaubenssätze sofort und dauerhaft aufgelöst werden.
Aber die meinen jetzt nicht irgendwie MET im Sinne von Hackfleisch.
Man schreibt es M-E-T.
Okay,
aber ich dachte,
Frauen, die MET klopfen und dann, das macht er doch. Und das ist halt, ja, das kann auch entspannend genau. sein.
Patsch, patsch, patsch. Schön. Handschmeichler. Ja. Die Erklärung ist einfach, sämtliche negativen Gefühle, ich zitiere immer noch, sind das Ergebnis einer energetischen Blockade in den Meridianen. Und durch sanftes Beklopfen ausgewählter Akupunkturpunkte mit den Fingerspitzen werden diese gelöst. Also nicht die Fingerspitzen, sondern die Meridianen oder die Akupunkturpunkte. Was denn überhaupt? Na, der Energiefluss wird halt wieder hergestellt und einmal aufgelöste Ängste kommen nie wieder.
Sehr gut.
Alles, was man braucht, gegen Met gegen Angst. Herrlich.
Met-Therapie.
Da kannst du, das ist so eine von diesen Webseiten, wo du stundenlang drin rumlesen kannst, die angucken kannst, was die Referenten so erzählen. Weißt du? Prana, der unerschöpfliche Kraftstrom des Universums.
Ich werde jetzt eine Met-Therapie machen. Das gibt es eh ständig überall hier. Met-Brötchen, alles der Hit hier.
Ich würde aber in Thüringen würde ich eher so eine Rostbratwurst-Therapie machen. Roster.
Ja, die gibt es auch. Also
Rosterklopfen. Ja.
Die werden nicht geklopft. Die werden zuerst geschwungen, bevor sie auf den Grill gelegt werden.
Okay, einen noch. Seit seiner Kindheit verfügt er über eine außergewöhnliche übersinnliche Begabung. Gordon Smith ist das bekannteste Medium Großbritanniens. Weltweit wird er zu Vorträgen und Demonstrationen eingeladen. Seine Spezialität ist das Herstellen einer Verbindung zwischen Verstorbenen und ihren Verwandten und Freunden, wobei er detaillierte Botschaften zwischen beiden Welten vermittelt. Na, egal, ob Sie persönlich eine Botschaft von einer verstorbenen Person erhalten oder als Zuhörer daran Anteil nehmen, Sie werden staunend erleben, wie sich Ängste, Unsicherheit und Zweifel auflösen und sich verwandeln in Zuversicht, Wissen und Inspiration.
Das würde ich staunend gerne erleben. Und wo, ja. Der ist in Frankfurt dann, oder wie?
Das ist in Frankfurt. Infoabend, 18 Euro, Workshop, 290 Euro. 290 Euro.
Ja, na, die,
für ein bisschen Cold Reading, weißt du?
Ja, da kann man Geld machen damit. Sonst wird es nicht so viel Scheiß geben, wenn man es nicht, wenn man kein Geld damit verdienen könnte.
Ja, das ist das Ding. Aber also das, naja. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man überhaupt da an sowas glauben kann. Geister.
Ja, ach, das
ist religiös begründet wahrscheinlich auch. Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann muss man ja da vielleicht irgendwie Kontakt aufnehmen.
Ja, und das ist halt die ganze, sobald man irgendwie anfängst an was jetzt, vom Materialismus, vom materialistischen Weltbild. Mhm. Irgendwie abzuweichen dann und halt irgendwie die ganzen feinstofflichen Ebenen akzeptierst und sagst, es gibt halt Dinge, die nicht materiell sind, die halt nicht irgendwie in der realen Welt verankert sind, sondern irgendwie irgendwo anders sind, in anderen Dimensionen, in feinstofflichen Materien. Dass du aber da anfängst und hast du im Prinzip die Freiheit, alles zu glauben. Dann sind Geister genauso plausibel wie irgendwelche Prana-Energien oder irgendwelche gechannelten irgendwas Botschaften und das ist halt der, du musst halt quasi wenn du halt die du musst halt immer diese Grundplausibilität verlassen, dann ist alles möglich.
Ja, wie ich immer sage, wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, ist auch irgendwann bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben.
Ja, stimmt, obwohl es Ausnahmen gibt. Ich habe schon Leute getroffen, die waren irgendwie überzeugt von Homöopathie und haben sich aber explizit gegen die Astrologie ausgesprochen und so weiter. Also da gibt's aber normalerweise ist es schon so, dass das wirklich, das stimmt auch schon, die meisten, die ich kenne, wenn die einen Scheiß glauben, dann glauben sie den anderen Scheiß auch. Das stimmt schon.
Die sich da explizit gegen Astrologie aussprechen, die muss man nur mal zu einem vernünftigen Astrologen schicken, also der sein Handwerk beherrscht, was ich eben sagte, das ist ja Cold Reading, was die machen. Mhm. Der das also wirklich beherrscht, dann wirst du auch denjenigen, der an Homöopathie glaubt, dahin kriegen, dass er glaubt, dass der Hellseher da gerade tatsächlich hell gesehen hat.
Wahrscheinlich, ja.
Schon, dass das funktioniert. Alleine, das wäre wahrscheinlich schon ein schöner Versuch, zu gucken, ob die überhaupt bereit sind, hinzugehen. Weil überhaupt bereit zu sein, zu einem Astrologen zu gehen, deutet ja schon darauf hin, dass man grundlegend, wie sagtest du das so schön, die Sphäre der Realität verlassen hat. Nee.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Kann man nachhören.
Mhm. Ja, stimmt, wenn wir ja mitgeschnitten.
Wenn ich es nicht bezahlen müsste, gehe ich auch zum Astrologen. Also da habe ich kein Problem.
Ja, okay.
Aber wie gesagt, ja, ich würde halt, aber ja, ich weiß nicht, ob ich dann, vermutlich werde ich mich so sehr ärgern. Ich kann auch nicht so, du würdest das, wenn du zu einer Esoterikmesse gehst oder sowas, du würdest es vielleicht hinkriegen. Du würdest dich da vermutlich ziemlich amüsieren. Ich glaube.
Nicht wirklich, weil ich habe den ganzen Scheiß halt auch schon 100 Mal gesehen, gehört, drüber geredet. Das ist halt jetzt nichts, was ich noch irgendwie spektakulär finden würde. Also manchmal kommen halt nochmal lustige Sachen um die Ecke.
Ja, also ich würde das auch beim Astrologen, also ich halte das irgendwie, ich halte diesen Unsinn nicht aus. Also ich würde das entweder, ich würde dann irgendwie danach irgendwie, wäre ich so deprimiert, dass ich irgendwie dann gleich die feinstoffliche Ebene verlasse oder betrete. Oder
deine Aura wird dann grün.
Ja, oder ich laufe seit Amok. Weil wie gesagt, ich halte diesen Unsinn nicht aus. Ich halte es vor allem nicht aus, dann diese ganzen Leute zu sehen, die diesen Unsinn ernst nehmen. Das macht mich immer so fertig. Ja,
das Problem ist halt,
dass du den ärgsten Scheiß erzählen kannst und halt die Leute glauben es dir.
Das ist halt das Problem. Das sind halt echt extrem viele. Die sind ja nicht alle böse. Also es ist ja nicht alles
Arglist,
die da das Handeln bestimmt. Das meiste ist ja Arglosigkeit. Und das sind im Grunde ganz arme Menschen, die da irgendwann mal verlernt haben, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Also jeglichen Maßstab verloren haben, um Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und ja, im Grunde können die einem leid tun. Aber was willst du? Also man kriegt die ja da auch nicht mehr weg. Darum lache ich sie halt aus. Damit die Unsicheren oder die Orientierungslosen gar nicht erst auf die Idee kommen, dass man so einen Unsinn mitmachen müsste. Ob das hilft, weiß ich auch nicht.
Im Prinzip hilft nur Wissen, hilft nur Bildung.
Ja.
Da haben wir jetzt eine wunderbare Überleitung.
Denn, sehr schön, endlich wieder ein Thema.
Ja, kein Thema, aber wenn man was wissen will, muss man Fragen stellen. Und das haben die Leute ganz oft gemacht hier. Bei uns haben uns Fragen geschickt zu allen möglichen Themen.
Ich sage, das ist so toll, dass du da so diszipliniert bist. Ich vergesse das jedes Mal, die Fragen rauszuschreiben.
Ja, und ich habe jetzt noch zwei Fragen aufgehoben und alle anderen, die noch angefallen sind, habe ich heute in meinem Blog beantwortet. Da habe ich einen Artikel geschrieben und alle Fragen, die aufgelaufen sind, beantwortet, bis auf zwei, die ich dachte, die wir hier beantworten können. Mhm. Die erste Frage stelle ich dir.
Oh Gott.
Da habe ich schon wieder, ich vergesse immer, ich schreibe die Frage
zwar auch.
Ja, das ist auch, kann man auch geisteswissenschaftlich beantworten. Ich habe ich schreibe mir die Frage mal auf, aber ich vergesse immer die Namen dazu zu schreiben. Aber egal, diese Frage lautet, was ist eigentlich Feuer? Was ist eine Flamme? Was ist das?
Das ist das verbrennende Gas, das aus, meinetwegen Holz austritt. Nein, Phlogiston, selbstverständlich. Das ist natürlich, das ist Phlogiston. Feuer besteht also im Wesentlichen aus Phlogiston. Phlogiston ist ein wesentlicher Bestandteil der Materie. Ich krieg's nicht mehr zusammen, verdammt.
Das Ding ist, dass diese Phlogiston-Theorie, die war ja zur damaligen, die klingt heute, nimmt man dem als Beispiel für absoluten Unsinn. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das eine valide wissenschaftliche chemische Theorie. Die war mit allen damaligen bekannten Beobachtungen vereinbar, hat die Dinge erklärt, die man erklärt haben wollte. Das heißt, die war wirklich eine vernünftige Theorie, die halt dann durch spätere Experimente, ich glaube Lavoisier war das, halt einfach widerlegt worden ist. Mhm. Aber im Prinzip damals war das eine vollkommen valide Theorie, die jetzt irgendwie heute zwar immer benutzt wird, um irgendwas lächerlich zu machen, so wie haha, das ist wie damals Phlogiston, aber im Prinzip war das damals vollkommen okay.
Das ist ja auch okay. Ich meine, wenn man auf diese Weise Phänomene erklären kann, dann ist das halt okay, solange bis jemand kommt und sagt, nee, Moment mal, ich habe eine viel bessere Erklärung dafür.
Genau.
Also, ja. Phlogiston, ich zitiere die Wikipedia, eine hypothetische Substanz, von der man im späten 17. und 18. Jahrhundert vermutete, dass sie allen brennbaren Körpern bei der Verbrennung entweicht, sowie bei Erwärmung in sie eindringt. Sehr schön. Die Phlogiston-Theorie war bei der Deutung von Reduktions- und Oxidationsvorgängen, wie dem unterschiedlichen Potenzial verschiedener Verbindungen, von Bedeutung. Ja, genau. Tatsächlich ist eine Flamme im Grunde, also du führst so lange irgendeinem Stoff Energie zu, bis er ausgast, und dieses Gas ist im Zweifelsfall brennbar und das kannst du anzünden. Und dann
genau, also hast du halt im Prinzip halt, dass der Sauerstoff brauchst halt Energie, dann kommt halt irgendwie Wasserstoff und Kohlenstoff irgendwie, wird dann gasförmig, was da drin ist, und das wird dann halt angezündet. Die Farbe kommt, also die Flamme ist ja unten blau und oben gelb. Das Blaue ist halt im Prinzip die eigentliche Reaktion, die Energie, da frei wird, und das Gelbe ist die Rußpartikel. Das sind quasi die Kohlenstoffteilchen, die entstehen, wenn du nicht genug Sauerstoff hast. Dann wird nicht quasi der ganze, dann bleibt bei diesem Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, bleibt die Reaktion, dann bleibt ein bisschen Kohlenstoff übrig. Mhm. Das wird der Ruß, und der verglüht dann im Prinzip und der macht die gelbe Farbe. Und da ist eine tolle Frage, die gibt es nämlich, die sogenannte Flame Challenge. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee.
Es ist so eine Organisation, Center for Communicating Science. Also die haben die Flame Challenge. Die hat angefangen vom der Schauspieler Alan Elder. Sagt mir jetzt auch nichts, aber der ist anscheinend hat ziemlich vielen Filmen mitgespielt, und der hat ursprünglich mal als Kind hat er mal irgendwie seine Lehrerin gefragt, was ist eine Flamme? Und die Antwort der Lehrerin, die war irgendwie bescheuert anscheinend, und dann hat er irgendwann mal später diese Stiftung gegründet zur Wissenschaftsvermittlung, und die haben halt einmal im Jahr eben so eine grundlegende Frage, die dann irgendwie beantwortet werden sollte, dass die auch Kinder verstehen. Und da war irgendwie zum Beispiel aktuell ist, glaube ich, irgendwie, was ist eine Farbe oder was ist Farbe und oder was ist Zeit? Mhm. Und eine dieser Fragen war,
was ist heißt Zeit? Denn, das ist aber auch nicht nett.
Ja, eh, aber das ist im Prinzip sind das Fragen, genau wie die Flame Challenge heißt deswegen, weil die erste Frage eben war, was ist eine Flamme? Mhm. Und da kann man dann auch verlinken irgendwie. Da gab es halt Unmengen Einsendungen, Videos und so weiter, und gewonnen hat eben die Erklärung von einem Quantenoptiker aus Innsbruck. Der hat halt da so ein nettes animiertes Video gemacht, wo er das alles schön erklärt hat. Das kann man sich dann anschauen. Das war die eine Frage. Und die andere Frage war von Mark, das habe ich noch aufgeschrieben, wie schnell ist Gravitation? Also der wollte wissen quasi, was passiert, wenn jetzt irgendwie die Sonne verschwindet, wie schnell merkt das die Erde, dass die Sonne jetzt weg ist, und wie breitet sich Gravitation aus?
Ach so, wie schnell merkt die Erde das an der Gravitation?
Genau, also wie gesagt, wenn die Sonne verschwindet, dann dauert es mal 8 Minuten, bis wir es merken, weil dann erst das Licht bei uns angekommen ist. Das heißt, das Licht leuchtet noch 8 Minuten weiter, wo die Sonne schon längst weg ist.
Vermutlich braucht die Gravitation genauso lange, oder?
Richtig, das ist das war das Problem, was Newton gehabt hat bei seiner Gravitationstheorie, dass er eben da nicht erklären konnte, wie sich die Gravitation ausbreitet, bei welcher Geschwindigkeit. Also bei Newton war die quasi instantan. Und das hat dann zu verschiedensten Problemen geführt, wenn man das logisch weitergedacht hat, wenn man die Gravitation eben sich instantan ausbreitet. Und Einstein, der hat ja die Gravitation erklärt, eben als Verformung in der Raumzeit und so weiter. Und da mit den Gleichungen konnte man eben auch ausrechnen, wie schnell sich diese Verformungen ausbreiten. Und das ist eben genau Lichtgeschwindigkeit. Also die Gravitation breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und deswegen hat man auch diese Gravitationswellen, die auch aus der Theorie kommen. Das heißt, die Gravitation ist eben wirklich was sich ausbreitet. Und du kannst so diese Verformungen in der Raumzeit, das sind eben Gravitationswellen, die du theoretisch auch messen kannst, wenn wir irgendwann mal die Instrumente genau genug hinbekommen. Aber Gravitation ist so schnell wie Licht.
Was heißt genau genug hinbekommen, also genau genug die Instrumente hinbekommen? Was messen wir da?
Ja, du misst, du kannst dir das so vorstellen, du hast... Die Instrumente, die wir derzeit haben, das sind so große Laseranlagen. Das heißt, es gibt in Hannover steht irgendwo eine, oder bei Hannover, bei den großen, in den USA stehen auch welche. Du hast quasi einen Laser, der schießt auf einen Spiegel, der halt weit weg ist, keine Ahnung, 100 Meter, einen Kilometer. Der ist weit weg. Dann kommt er wieder zurück. Und 90 Grad dazu hast du das Gleiche, einen anderen Laser, der in die 90 Grad Richtung schießt und wieder zurückkommt. Und normalerweise, wenn du die wegschießt zur gleichen Zeit, kommen die beiden, der eine fliegt in die eine Richtung, der fliegt nach Norden, der andere fliegt nach Osten zum Beispiel, und dann kommen die vom Spiegel beide gleichzeitig zurück wieder. Jo. Ja? Das ist, wenn es normal ist. Jetzt stell dir vor, da kommt so eine Gravitationswelle an. Zum Beispiel, weil irgendwo weit weg zwei schwarze Löcher kollidiert sind. Also solche großen Ereignisse, im Prinzip, wenn du irgendwie bei dir auf dem Sessel aufstehst, erzeugst du eine Gravitationswelle, aber das ist viel zu klein. Aber wenn du jetzt irgendwie zwei schwarze Löcher, ja. Also kannst du mal anrufen, dann rufen, ob sie was messen, aber. Ja, also du brauchst halt wirklich extrem energetische Ereignisse, dass du wirklich Gravitationswellen kriegst, die stark genug sind, die theoretisch gemessen werden können. Also zum Beispiel eben zwei schwarze Löcher, die kollidieren. Oder eine Supernova oder eine Hypernova oder sowas in der Art. Und dann kommt diese Verformung in der Raumzeit an. Also die breitet sich durchs Universum aus, und irgendwann kommt die halt dann auch zur Erde, und dann wird quasi der Raum verformt. Mhm. Und zwar der eine Arm dieses Lasermessgeräts quasi, der in die eine Richtung zeigt, der wird quasi für diesen Zeitpunkt ein bisschen kürzer als der in die andere Richtung zeigt. Und dann kommen die Lasersignale eben nicht mehr gleichzeitig an. Ich meine, in Wirklichkeit ist es viel, viel komplizierter, aber das ist so die grundlegende Messmethode. Und da probiert man halt schon seit längerem sowas zu bauen. Also gerade in Hannover steht sowas, Geo 600 heißt das Teil, glaube ich. Und in den USA steht auch so eine Anlage. Bis jetzt hat man halt noch nichts gemessen, was noch nichts heißen muss, weil man halt immer noch mit der Messgenauigkeit noch nicht so gut ist, um es messen zu können. Es gab Pläne für so ein LISA, hieß das LISA oder LIGO? Nee, LISA. Irgendwie ist das so das Ding ins Weltraum zu tun, ja? Oder kannst du auch Laser von Satellit zu Satellit hin und her schicken und wesentlich größere Distanzen hinkriegen. Und dann, je größer der Abstand ist, desto feiner wird deine Messgenauigkeit und desto kleinere Effekte kannst du messen. Aber ich glaube, das Programm mit diesen, das war von der ESA oder von der NASA, da war es eine Kooperation. Weiß ich nicht, aber ich glaube, das Programm ist gestrichen worden. Also der wird jetzt nicht gebaut, dieser Weltraum-Gravitationswellendetektor. Und das wär cool, wenn wir die wirklich messen könnten, weil mit Gravitationswellen, da könnten wir auch Dinge sehen, die wir halt mit Lichtwellen nicht sehen können. Da könnten wir irgendwie auch dann, wenn wir so quasi Gravitationswellenteleskope hätten quasi, ja, die halt dann wirklich, genauso wie wir halt irgendwie normale Teleskope haben, die Lichtwellen auffangen, könnten wir theoretisch auch, wenn wir es irgendwann drauf haben, Teleskope bauen, die Gravitationswellen auffangen, die überall
herkommen. Würden wir dann sehen? Gravitationswellen, ja, aber.
Genau, also du bist ja von allem. Du bist halt 10 von schwarzen Löchern, die da irgendwo sich ineinander umkreisen, die du sonst nicht sehen kannst. Du könntest weiter zurücksehen, als wir es jetzt können. Wir jetzt zum Beispiel weit weg sehen, heißt ja immer auch zurücksehen in der Zeit, in der Astronomie. Ja. Und jetzt können wir halt sehen bis zur kosmischen Hintergrundstrahlung, ja, weil das halt, das war vor 13,8 Milliarden Jahren, also knapp 400.000 Jahre nach dem Urknall selbst. Und das war der Zeitpunkt, wo das Licht angefangen hat, sich auszubreiten im All. Also vorher war das Universum zu dicht, da war zu viel Zeugs dort, da konnte sich das Licht nicht ausbreiten. Mhm. Und erst da hat es angefangen, sich auszubreiten. Und wenn wir Licht anschauen, ist das der Zeitpunkt, weiter zurück können wir nicht, weil davor eben nichts war, was es zu sehen gab. Mhm. Ja, und mit Gravitationswellen könnten wir weiter zurückschauen, weil die Gravitationswellen kommen auch noch von noch früher. Das heißt, dann könnten wir auch noch was über das Universum weiter vorn herausfinden. Also mit Gravitationswellen könnte man wahnsinnig viel tun. Aber das ist halt wirklich, das ist so eine Technik, also bis das wirklich so läuft wie die normale Astronomie, das keine Ahnung, 100 Jahre. Das ist wirklich was sicherlich kommen wird, aber noch lange nicht kommen wird.
Wissen wir eigentlich oder gibt es zumindest Vermutungen, was Gravitation ist? Also woraus die besteht? Sind das Teilchen?
Ist das ja, also das Problem ist, dass die Gravitation in dem berühmten Standardmodell, was sagt, das ist das Standardmodell der Teilchenphysik, das halt im Prinzip alles beschreibt, also die ganze Wechselwirkung der gesamten Materie und so weiter, also die ganze Quarks und Higgs-Boson und so. Und dieses Standardmodell, das hat keine Gravitation mit drin. Das heißt, da wird eben gesagt, weil für die Teilchen selbst, da spielen diese ganzen anderen Kräfte, Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkraft, die sind auf diesem Teilchenlevel viel, 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 viel stärker als die Gravitation. Die spielt da überhaupt keine Rolle. Darum hat man die einfach vernachlässigt. Und das Problem ist, dass man eben kein Modell hat, wie man die Gravitation in dieses andere Modell mit reinkriegt. Das ist eben dieses berühmte Problem der Quantengravitation. Dass man die da eben nicht zusammenbekommt. Es gibt halt Ansätze, wie in der Stringtheorie und so weiter, wo die Gravitation, eben die Kraft, genauso wie alle anderen Kräfte beschrieben wird, eben als Feld mit, wie das elektromagnetische Feld oder das Higgs-Feld und so weiter, also einfach als Feld. Und wie es halt immer so ist in dieser Beschreibung der Quantenfeldtheorie, wenn du genug Energie in ein Feld reinsteckst, dann regst du das Feld an und diese Anregung, die ist eben, erscheint uns eben wie ein Teilchen. Ja? Also wenn du das Elektronenfeld anregst, kriegst du ein Elektron raus. Wenn du das elektromagnetische Feld anregst, kriegst du ein Photon raus und so weiter. Genauso hat eben auch das Gravitationsfeld dann ein Teilchen, das Graviton, das ihm diese Kraft vermittelt. Genauso wie das Photon, das Lichtteilchen, die elektromagnetische Kraft vermittelt, die Gluonen, die starke Kraft vermitteln und so weiter. Genauso gibt es dann eben auch das Graviton. Nur eben dieses Graviton, das ist halt dadurch, dass die Gravitation so enorm viel schwächer ist als alle anderen drei Kräfte, gibt es eben keine Chance mit der aktuellen Technik irgendwie das Graviton zu messen oder nachzuweisen. Da bräuchtest du wirklich irgendwie Teilchenbeschleuniger, die ja jenseits allem sind, was wir machen können. Also das ist halt das Problem, dass die Gravitation ist halt, weil sie so wahnsinnig viel schwächer ist als alle anderen drei Kräfte, ist die halt so in ihrer eigenen Liga und wir haben es noch nicht geschafft, die irgendwie mit dem Rest zusammenzubringen. Und deswegen ist sie auch noch nicht wirklich so gut verstanden wie die anderen Kräfte.
Es ist ein Jammer. Florian, wir sprechen uns noch.
Das machen wir, ja.
Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.